zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Heitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und SM. Unser heutiges Thema ist Monster Hearts.
Das ist ein Rollenspiel über Teenager, die auch Monster sind. Und das erscheint sehr bald bei System Matters. Und Serena hat an der deutschen Übersetzung mitgearbeitet. Und das ist ein Spiel, das wir sehr, sehr lieben. Deswegen reden wir jetzt zu diesem Anlass drüber.
Ganz genau. Und zwar habt ihr vielleicht schon häufiger gehört, dass wir diese Worte in den Mund genommen haben und in anderen Sendungen über Monster Hearts geredet oder es zumindest erwähnt haben. Das hat Gründe. Wir lieben es sehr. Und kurz zur Aufklärung, ich war vor allem am Korrektorat und Teil des Lektorats beteiligt und habe da die deutsche Fassung mit überarbeitet.
Genau, wir haben uns auch eigentlich Gäste eingeladen, also wir haben Einladungen rausgeschickt für diese Sendung und die Redakteurin Friederike wollte eigentlich dabei sein, aber musste sich aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig zum Aufnahmetag verabschieden. Und damit wir noch innerhalb des Vorbestellzeitraums rauskommen, sind wir jetzt einfach wieder in der gewohnten Konstellation zu zweit.
Genau. Wenn euch das interessiert, noch ein bisschen mehr aus dem Redaktionsalltag zu erfahren bezüglich Monster Hearts.
Oder einfach noch Bock habt auf eine zweite Folge Monster Hearts, dann meldet euch.
Genau, sagt uns Bescheid, dann machen wir gerne nochmal mehr. Mehr geht immer.
Genau. Was ist denn Monster Hearts? Ich denke, wir sollten einen Überblick geben, als würden die Leute es nicht kennen.
Ja, das wird wahrscheinlich auf einige auch zutreffen. Es ist ein PBTA. Du darfst den vollen Namen aussprechen.
Powered by the Apocalypse.
Genau.
Spiel. Das heißt, es beruht auf den Grundregelmechaniken und Designphilosophien, die damals mit Apocalypse World geschaffen wurden. Also, ja, es ist ein Spiel, das eher storylastig aufgebaut ist. Es gibt eine traditionelle Spielleitungsrolle, die, ja, ein paar Prinzipien aufgetragen kriegt, unter anderem Fan der Charaktere zu sein und eben, man spielt eher als Anwalt der Story, denn als Anwalt seines Charakters. Also es geht nicht notwendigerweise darum, als Gruppe zu gewinnen, sondern darum, gemeinsame Story mit diesen Figuren zu erzählen. Und PBTA ist sehr, sehr gut in Genre-Emulation. Das heißt, spezielle Genres werden eben durch Spielzüge, Moves innerhalb des Spiels wiedergegeben. Und diese Spielzüge sind halt praktisch Regelmechaniken. Man tut etwas und dann darf man mit den Regeln interagieren. Und das treibt die Story voran. Und das sind halt eben in der Regel genre-typische Sachen. Und hier haben wir eben so
Teenager, Drama und Horror-Monster.
Genau, ja, Teenager-Highschool-Horror von, wie sie halt von Twilight über Teen Wolf durchaus auf einer Vertretung dieses Genres gibt.
PBTAs sind auch immer oder oft, glaube ich, eine gemeinsame Welterschaffung.
Ja, das ist die Regel, denke ich.
So, ne, man macht das schon zusammen. Die Spielleitung bekommt so ein paar Beispielfragen an die Hand, aber wirft vor allem Fragen rein, wie Dinge ausgestaltet sein sollen. Man macht das alles gemeinsam und deswegen ist auch kollaboratives Erzählen. Ja, es ist eben story-driven.
Genau, es fängt nicht sozusagen an mit wir spielen ein Monster Hearts Abenteuer, sondern in der Regel ist, ich habe eine Idee für Monster Hearts und wir gestalten die gemeinsam aus.
Genau. Oft entwickelt sich das Abenteuer erst dadurch, welche Skins gewählt werden, wie die Charaktere am Ende sind und wie die zueinander stehen in ihren Beziehungsverhältnissen.
Genau, Skins sind sogenannte Playbooks oder Spielbücher, das sind so, daran sind die Moves. Kommt aus der Footballsprache übrigens, ganz passend zur Highschool, weil in einem Playbook steht halt die Spielzüge, die man auf dem Feld bringt. Und hier sind die Playbooks eben die Charakterklassen, die eben ihre eigenen Interaktionen mit den Regeln mitbringen, die das Genre und die Repräsentation dieser Charakterklasse im Genre unterstützen. Und bei Monster Hearts sind das eben Teenager-Archetypen gefiltert durch Monster-Archetypen.
Und bitte entschuldigt, dass wir immer wieder auf die englischen Begriffe zurückgreifen werden, denn die englischen Regelwerke kennen wir recht gut. Das Deutsche habe ich zwar Korrektur gelesen, aber ich habe zuletzt doch mit den englischen Begriffen gespielt. Entsprechend rutsche ich da auch mal wieder rein.
Nichts gegen die Übersetzung, das ist einfach ein Gewohnheitsding.
Genau, einfach ein Gewohnheitsding. Wir werden versuchen, die deutschen Begriffe auch mit einfließen zu lassen. Wir haben auch netterweise eine Vorabversion gestellt bekommen, um da ein bisschen reinzuschauen für die Sendung. Vielen Dank dafür. Wenn wir zwischendurch englische Begriffe einwerfen, sorry.
Genau, und ich habe eben gerade von Teenager und Monstern gesprochen. Das Monströse ist auch ganz bewusst und von der Autorin so intendiert ein Symbol für Queerness in diesem Spiel und für Anderssein im Allgemeinen auf eine Es kann halt genauso gut ein Beispiel für Neurodivergenz sein, aber man fühlt sich anders, man fühlt sich monströs, man wird von der Welt als anders und monströs behandelt.
Im Zweifel kann es sogar auch als Metapher funktionieren für einfach Teenager sein, weil man sich anders fühlt, dadurch, welche Veränderungen man durchmacht und glaubt, von jemandem verstanden werden zu können. Auch dafür kann es stehen, aber die Queerness kommt auf jeden Fall mit rein und das merkt man auch.
Genau, es ist sehr absichtlich. Man müsste das Spiel hacken, um die Queerness rauszunehmen und ich sehe nicht, warum.
Ich sehe sehr viele Gründe, warum nicht.
Genau, wir lieben, wie es geschrieben ist. Also das Spiel ist auf jeden Fall im englischen Original. Ich möchte jetzt noch kein Werturteil über die gesamte Übersetzung abgeben, da hatte ich nicht die Zeit, so viel zu lesen. Aber auf jeden Fall, die Texte sind richtig, richtig gut. Also teilweise auf Literaturebene gut und nicht nur auf, was ist ein gut erklärtes Rollenspiel gut. Aber es ist auch ein gut erklärtes Rollenspiel.
Ja, genau. Und ich würde mal behaupten, ich spreche für alle, die daran mitgearbeitet haben, wir haben uns Mühe gegeben, dass die Übersetzung gut ist. Ich gebe keine Versprechungen ab, dass es die literarischen Fähigkeiten des Originals wieder aufgreifen kann, aber es ist schon sehr viel Mühe reingeflossen, dass es sich gut lesen lässt und das Spiel gut erklärt und auch ähnlich gut klingt.
Ich glaube, in der Rollenspielübersetzung bist du, natürlich, du musst die Stimmung rüberbringen und du musst auch irgendwie gewisserweise Duktus mit übertragen, aber letztlich übersetzt du einen Funktionstext. Also die Funktion muss immer als erstes kommen.
Ja, genau. Also es muss einfach verständlich sein im Deutschen und es muss der Sinn rüberkommen und nicht die kreative Schreibweise.
Ja, die Regel muss sich im Deutschen genauso spielen, also mit der deutschen Erklärung, wie sie sich im Englischen spielt.
Ja, und darauf lag offensichtlich der Fokus, aber es wurde sich schon Mühe gegeben, das ist schon,
genau,
schon zu sagen.
Und es ist ein Spiel über Teenager, haben wir gesagt. Also ist Teenage-Bullshit-Simulator bis zu einem gewissen Grad.
Es spielt in der Highschool. Das Setting ist fest.
Genau,
das
oder halt eben in einem, ja, auf jeden Fall in einem viel von Teenagern frequentierten Raum, wo sie gemeinsam...
Ja, Jugendclub oder ähnliches geht natürlich auch. Ja. Da in Jugendhäuser, Konstellationen oder...
Spring Break.
Genau, da ist alles Mögliche möglich, aber es sind schon Teenager.
Entsprechend überhöhte Emotionen und sowas sind Teil davon. Und es gibt ein paar Erwachsenen-Moves, die man erst freischaltet, wenn man den Charakter länger gespielt hat, sowas für Kampagnen. Also das halt Probleme erwachsen angehen und sonst kann man fast nur eskalieren und Drama machen,
ja,
wenn man mit den Regeln interagiert.
Denn Dinge erwachsen angehen ist eben etwas, was man erst durchs Erwachsenwerden lernt und im Teenageralter können das viele nicht.
Genau, das ist Teil der Mechaniken.
Genau. Und etwas, was ich sehr wichtig finde zu sagen, es ist ein Spiel über Jugendliche und wie sich Teenager sein anfühlt und kein Spiel für Jugendliche. Natürlich können Jugendliche das spielen, bestimmt. Sie können bestimmt auch Spaß damit haben, aber ich glaube, viele der Metaphern greifen vielleicht nicht so gut.
Ja, gerade junge Jugendliche, glaube ich, würden es sehr anders spielen, als ich das tue. Ja, wissen gerade einen nostalgischen Blick, aber auch bis zu einem gewissen Grad halt Finger in der Wunde, würde ich sagen, wie schrecklich sich das alles anfühlen kann oder in Erinnerung angefühlt hat. Und ich glaube, ja, wenn man aktiv gerade in der Schule ist und da Monster Hearts spielt, fühlt es sich anders an, es ist ein anderes Spiel und ich würde nicht sagen schlechteres, aber der Fokus ist nicht, das, also ich will, wenn du sagst, ich möchte ein Spiel, das ich mit meinen jugendlichen Kindern spielen möchte, ich würde nicht als erstes sagen, hol dir Monster Hearts, auch wenn es ein Schulsetting ist und so und man denkt immer, ja cool, das ist für die griffig, das ist verständlich, da gibt es Alternativen, also Bubblegum-Spiel zum Beispiel, wo es einfach um Kriminalfälle in so einem Setting geht. Das ist was anderes als eben dieses Spiel, das auch einen starken Fokus auf Queerness und Sexualität und sowas legt. Ist es kein Familienspiel im klassischen Sinne?
Nein, nicht in klassischen Familien. Im weitesten Sinne.
Genau, also wenn eure Familie gemeinsam Monster Hearts spielt, gönnt euch, aber...
Ich würde es mit meiner nicht tun. So.
Genau, würde mich jetzt auch mit meinen Eltern nicht und meiner Schwester nicht hinsetzen und Monster Hearts spielen. Also auch wenn wir gemeinsam mal Rollenspiele spielen würden, mal wieder... Das würde ich nicht gemacht haben, aber prinzipiell würde ich dann, wäre Monster Hearts nicht, dass ich nehme. Das ist halt ein Spiel, das ich durchaus lieber mit Menschen spiele, wo ich eine gewisse Vertrauensbasis da habe, wobei ich es auch auf Konz leite, aber eben mit Inhaltswarnungen und so.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das Inhaltswarnungen braucht. Und wenn man es mit Leuten spielt, wo schon so eine Vertrauensbasis da ist, dass man manche Inhaltswarnungen weglassen kann, kann man aus dem Spiel nochmal was anderes rausholen.
Genau, aber wenn wir gerade über Inhaltswarnungen reden, sollten wir auch einfach die jetzt ansprechen, damit die Leute für die Folge vorbereitet sind. Und ja, es ist ein Spiel, das offen über Sexualität geht. Es ist halt auch eine halt so messy Sexualität von jugendlichen Menschen, die eben noch nicht mit allem reflektiert klarkommen.
Die noch nicht unbedingt Konsent durchstiegen haben.
Also man kann das Spiel auch komplett spielen und es funktioniert auch, indem man vorher sagt, wir haben keine Konsentbrüche drin. Mhm. Oder wir haben keine Konsentbrüche
der Charaktere.
Genau, oder Richtung Sexualität drin. Das funktioniert komplett immer noch. Man kann immer Konsent geben zu gewissen zu Dingen für seinen Charakter. Das funktioniert auf jeden Fall, aber es ist halt ein Spiel, wo halt eben auch die emotional verletzenden Aspekte von Teenager-Beziehungen reingebracht werden, wo Mobbing-Erfahrungen sehr oft aufgegriffen werden, einfach durch dieses, ihr seid monströs und müsst mit der Gesellschaft klarkommen, in der ihr als Monster wahrgenommen werdet, wenn ihr euch outet, also wenn man sieht, dass ihr Monster seid, dann, ja, das ist da drin, dann kann man Queerfeindlichkeit als Symbol sehr schnell drauflegen und muss eher bewusst darauf achten, dass die Welt nicht queerfeindlich ist, in der man
spielt, ja.
Genau, wenn man sie halt auf der realen modelliert und ja, das ist diese Härte von Emotionen kann halt sehr schnell da reingehen und da sehr viele von uns natürlich sowohl queere Menschen als auch einfach Menschen schlechte Erfahrungen im Schulbereich haben, ist es was retraumatisieren kann, wenn man es nicht vorsichtig angeht und deswegen bietet das Spiel ein ganzes Kapitel zu keep your heart safe.
Sicherheit in diesem Spiel.
Und das halte ich für sinnvoll und hilfreich und genau, für diese Folge, wir werden jetzt nicht super tief in die Mobbing-Erfahrungssache reingehen, aber wir sprechen diese Themen an, die wir eben gestreift haben und nicht universell für Teenager sind Erlebnisse rund um den Bereich Selbstverletzung und Suizidalität. Kommt bei Monster Hearts eventuell vor und wir reden auf jeden Fall in der Folge drüber und auch Drogenkonsum und Suchtabhängigkeit sind auf jeden Fall Themen, mit denen viele Teenager in Berührung kommen, nicht alle, und mit denen diese Folge in Berührung kommt. Fühlt euch auch damit gewarnt und wenn ihr euer Herz sicher halten wollt und das nicht hören, dann ist Monster Hearts zum einen nicht das Spiel für euch im Sinne von diese Rezension hat euch jetzt schon den Hinweis gegeben, dass ihr es nicht spielen wollt, wahrscheinlich. Und gleichzeitig könnt ihr eben ohne schlechtes Gewissen eine andere Folge hören.
Ja, die Designerin von Monster Hearts hat diese Dinge auch alle mit Absicht reingebracht.
Ja, Avery Alder ist eine Transfrau, die dieses Spiel geschrieben hat. Und die erste Auflage von Monster Hearts war noch unter einem anderen Namen und vor dem zumindest öffentlichen Coming-out der Szene gegenüber entstanden. Mhm. Und die zweite Edition ist jetzt eben im vollen Wissen der eigenen Transidentität und mehr Erfahrung darin geschrieben worden und auch mehr Einfluss aus der Queer-Szene so insgesamt ist. Und man merkt es auch ein bisschen, dass da halt einfach noch ein bisschen Reflexion reingekommen ist. Die erste Auflage war schon ein geniales und sehr, sehr gut geschriebenes Spiel.
Übrigens übersetzt wurde jetzt die zweite Edition.
Genau, es heißt halt einfach im Deutschen nur Monster Hearts, weil warum sollte man es Monster Hearts 2 nennen, wenn
die Monster Hearts 1 nie übersetzt wurde.
Genau. Genau, Avery kommt aus dem als Kanada bekannten Gebiet. Sie selber würde halt von Unceded Territories sprechen, also von Gebieten, die der indigenen Bevölkerung abgenommen wurden, ohne dass sie das je freiwillig weggegeben hätten. Und das ordnet halt ein bisschen ein, wo Avery politisch steht. Und
sie hat einiges anderes neben Monster Hearts auch noch geschaffen. Also es ist nicht ihr einzelnes Werk, wenn auch ich fast sagen würde, bekannteste?
Critical Role haben es gespielt, also ja. 100%ig das bekannteste. Wobei ein ruhiges Ja jetzt auch von den McElroy-Brüdern in Adventure Zone verwendet wurde. Also eine Indie-Designerin, deren Werke halt in den großen Let's Play-Podcasts rezipiert werden. Und ich würde sagen, durchaus eins der Genies, so sehr ich Genie-Kult jetzt prinzipiell nicht auf Spieldesigner im Sinne von, dass bessere Menschen dadurch projizieren würden, aber einfach von dem, was Arias an Design beigetragen hat, sehe ich da schon sehr, sehr viele wichtige Beiträge.
Ich möchte einfach mal sagen, wenn ich das Wort Genie verwende, dann meine ich damit auch eigentlich nie, dass es ein besserer Mensch ist, sondern in erster Linie, dass diese Person eine geniale Idee hatte und die Umsetzung auch ich genial finde.
Also ich wollte jetzt nicht Avery Alders Rockstar-Designerin sagen, sondern ich wollte sagen, Avery Alder macht sehr, sehr gute Spiele und hat oft sehr, sehr gute Gedanken dazu. Mein ruhiges Jahr haben wir ja schon erwähnt. Es ist eben ein Spiel, wo man gar keine Charakter festspielt, sondern verschiedene Fraktionen innerhalb einer apokalyptischen Gesellschaft, wo dann halt Karten gezogen werden, um den Jahreslauf voranschreiten zu lassen. Und man eine Karte, also eine Spielkarten werden gezogen und eine Landkarte wird gezeichnet im Verlauf des Spiels. Und dann gibt es halt so lapige Dinge wie Brave Sparrow, wo man einfach sich vorstellt, dass man ja einen Vogel selbst hat und durch die Gegend läuft und man Federn findet, die sozusagen seinem eigenen Körper hinzufügt, um wieder als Vogel ganz zu werden. Das heißt, dann einfach ein Verändere-deine-Weltsicht-Spiel, dass man auch alleine lapen kann, wann immer man die Gelegenheit hat. Und solche Sachen gibt es da auch durchaus. Variations on Your Body ist, glaube ich, der Sammelband davon. Dann gibt es natürlich auch Sachen wie A Place to Fuck Each Other.
Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast erwähnt.
Ja, das erwähne ich auch gerne. Das ist ein Spiel, das Montagetechniken verwendet, um Geschichten über queere Sexualität und queere Räume zu erzählen. Mhm. Ganz wichtig würde ich Dream SQ nennen. Oder ja, Belonging Outside Belonging Spiel. Das ist halt eine Spielsammlung, Spiel-Design-Philosophie, die in dem Band Dream SQ und Dream Part erschienen ist. Dream SQ, da geht es halt um eine queere Gemeinschaft in einer asynchronen Apokalypse, also eine, die halt einen Teil großer Bevölkerung zuerst betrifft, aber es gibt halt immer noch reiche Enklaven, für die Welt noch nicht untergegangen ist. Und man spielt eine queere Enklave dort, die versucht eben ihre eigene Gesellschaft in dieser Apokalypse durchzuziehen. Und es greift viel von Apokalypse halt auf, aber es ist der Spielleiter los und hat einige geniale Mechaniken, wie sich das umsetzen lässt. Ist zusammen mit Dream Apart erschienen, da geht es um die Fantasie des jüdischen Städel in Osteuropa, das halt eben auf dem fantastischen Realismus-Ebene darzustellen. Und es gibt halt einfach sehr, sehr viele Spiele mittlerweile, die diese Engine verwenden und eigentlich ein weiterer Ast des großen Powered by the Apocalypse-Baums geworden ist, wie halt auch die Forged in the Dark-Spiele halt auf ein anderer Ast sind, der halt sehr, ich würde sagen, mechaniklastig ist und mehr Countdown-lastig, während eben dieser mehr spielleiterlos und dadurch
auch... Oder gemeinsames Erzählen in den Fokus setzend.
Also Monster Hearts, ich würde sagen, aus der ersten Generation PBTA das Spiel, was die Regeln am besten auf den Punkt bringt und erklärt. Mhm. Und für mich auch der Einstieg in PBTA.
Für mich auch.
Genau, und mit Dream SQ halt eine Weiterentwicklung, die Sachen halt auf eine Weise neu durchdenkt, wie die halt die Spielleiterrolle tatsächlich sinnvoll ersetzen und dabei auch Einflüsse von unter anderem Archipelago nehmen, wo man einfach Weltaspekte den Spielenden gibt. Mhm. Dass sie ein paar Steuerungshoheit darüber haben, weil die Moves dieser Weltaspekte verwenden können.
Ja. Ja, aber wir haben gerade schon gesagt, für uns beide war Monster Hearts 1 damals der Einstieg ins PBTA-Universum.
Genau, für mich auch der Einstieg, ich sag mal, ins, dass mir eben die Spiele Spaß machen. Mhm. Ich habe bei der Forge schon durchaus mitgelesen, also ein Forum, das damals für viel über Design gesprochen hat und langsam zu Ende ging. So in den letzten Zeiten war ich da halt auch Lurker, würde ich sagen. Und habe halt Dinge verstanden, da kommt halt dann unser ganze Narrativismus, Simulationismus, Gamismus her.
Lurker übrigens, jemand, der mitliest oder mitzuschaut, aber nicht selber sich aktiv einbringt.
Genau. Und ja, Monster Hearts kommt halt auch aus dieser Phase, wo eben die Forge eigentlich durch ist und jetzt, ja, praktisch die Zeit beginnt, wo deren Ideen oder einfach Ideen sich weiterentwickeln, andere in die Ideen Raum gewinnen. Und genau, Monster Hearts war da auf jeden Fall das Spiel, wo ich angefangen habe, okay, es gibt welche, die Spaß machen, also richtig.
Und nicht nur gute Ideen sind, aber die Umsetzung ist nicht,
genau, oder
nicht griffig.
Genau, oder? Einfach Proof of Concept. So, ja, das ist eine coole Idee, so kann man Spieldesign auch denken, aber das ist eigentlich, vielleicht möchte ich es gar nicht spielen. Und das hier ist halt eins von denen, die ich wirklich spielen wollte und die mir eben auch PBTA, das vorher halt so, ja, da muss man sich in die Dynamik reindenken, das ist komplex und so. Naja, muss es aber nicht sein, man kann es auch einfach erklären und dann funktioniert es und es ist griffig. Und für mich bei Monster Hearts halt gelungen, wo über Dungeon World halt gesprochen wurde, dass man, hier, du brauchst dieses 50-seitige Zusatzdokument, damit du verstehen kannst, wie die Dynamik funktioniert und Artikel und so. Monster Hearts hat das halt im Grundbuch geschafft, dass ich Powered by the Apocalypse danach halt einfach ziemlich verinnerlicht hatte und jetzt sagen würde, dass ich mich gut damit auskenne, mit dieser Spielphilosophie.
Ja, und du hattest es mir damals gepitcht, als etwas, was man ausprobieren sollte zu spielen. Mhm. Als du sagtest, Teenager, die auch Monster sind, war meine Antwort, ja, ich bin dabei.
Genau. Teenager-Bullshit abzubilden und ein Spiel, mit dem ich mich in Queerness verstanden fühle, explizit. Hat mir beides gefehlt, das hat mir Monster Hearts beides gegeben.
Es gibt einem einfach beim Lesen und beim Spielen, selbst wenn man jetzt, ich bin ja eine Person, die Regeln grundlegend erklären lässt und dann erstmal spielt und guckt, wie ich reinkomme, ohne vorher alles gelesen zu haben. Auch da fand ich es sehr, sehr griffig und einfach. Und es gibt einfach sofort ein Spielgefühl. Du liest die Skins durch, so einfach nur die Eingangstexte oder noch besser, du liest sie theatralisch vor, wie man das oft tut, und du hast direkt die Stimmung. Du weißt direkt, was hier passieren könnte, in welche Richtung du möchtest, dass es geht. Ein subtiles Gefühl der Repräsentation von Queerness kommt durch.
Mhm. Die Repräsentation wurde natürlich auch bedacht beim, ich sag mal, Zusammenstellen des deutschen Monster Hearts Teams. Und das ist, glaube ich, auch einfach hilfreich, dass man nicht nur ein Sensitivity-Reading am Ende hat, das sagt ja, war schon nicht so schlimm, sondern...
sondern an wichtigen Positionen dann auch Leute beteiligt sind, die das auch merken würden.
Genau, die das Verständnis selber mitbringen und ja.
Und vielleicht schon so entsprechend übersetzen oder korrigieren. Oder,
genau, genau. Und Monster Hearts war für mich auf jeden Fall auch ein wichtiger auf dem Weg zum Coming Out. Also ich wäre auch so dahin gekommen. Es ist nicht so, dass Monster Hearts, Monster Hearts hat mich getranzt. Das ist nicht, was ich.
Das ist nicht, was ich. Ja, liebe Kinder, so funktioniert das.
Genau. Es hat mir geholfen, sozusagen mal meine jugendlichen Gefühle von Dysphorie zu verarbeiten bzw. wieder zu entdecken. Das Problem ist, dass sie halt geblieben sind. Und dann habe ich sie angegangen endlich. Aber vorher waren die halt auch einfach verborgen.
Ich die waren unterschwellig da, aber halt nicht im Bewusstsein.
Genau, genau. Und ich habe dann halt einen Charakter gespielt mal, der sehr nah, also es war ein Let's Play tatsächlich. Also wir haben gespielt im Wissen, dass das wahrscheinlich zu einem Let's Play wird, wenn die Kampagne nicht komplett scheitert. Und es war auf The Gauntlet, also einem englischsprachigen Podcast-Netzwerk, und da habe ich gesagt, gut, ich spiele einen Charakter, der eine Queerness hat, mit der ich mich identifizieren kann, also jemand, der sozusagen meine eigenen Dinge hat. Und da habe ich dann halt, wahrscheinlich war es auch an der Zeit, mich damit zu beschäftigen, und habe dann halt entschieden, den Hollow zu spielen. Das ist halt ein Charakter, der eben, ja, so ein bisschen das Frankenstein-Monster ist, oder das Wesen ohne Seele, das durch Imitation viel lernt und durch Anpassung. Und da habe ich, ja, den habe ich halt gespielt und habe dem so das Gefühl, im falschen Körper dysphoriemäßig zu sein, wie ich es in meiner Jugend gespürt habe, mitgegeben. Und habe dadurch halt einfach viel mehr drüber nachgedacht, einfach weil wir wöchentlich gespielt haben und uns dann beschäftigt. Und so, wenn ihr euch anhören wollt, wie mein Eck. Also
dein Weg zur Erkenntnis deiner Dysphorie.
Genau, der hat Trans-Slang. Es gibt halt Ecks, also es ist halt praktisch die Eierschale, in der man drin steckt. Das Eck ist cracked, also die Eierschale ist zerbrochen. Und in dem Moment kann man sich da ganz gut anhören, wenn man das möchte. Wir tun es in die Shownotes, aber ja, verwendet nichts, was ich da sage, gegen mich. Es war halt meine frühe Baby-Trans-Phase und halt Pre-Transition, also
Baby-Trans.
Genau, nehmt das mit, ja, genau. Nehmt es als eine frühe Entwicklung wahr, aber es ist ein gutes Let's Play. Und also bin ich auch stolz drauf, auch wenn ich es mir jetzt halt aus den Gründen nicht mehr zum Spaß anhören würde.
Du dir selbst?
Ich mir selber, höre mich, würde mir es nicht mehr anhören wollen, aber ich bin noch immer zufrieden mit dem Gesamtwerk und finde es auch gut, dass es so als biografisches Dokument einfach existiert. Dieses so, dieser Übergangsmoment von irgendwie vage queer und ich kann es nicht richtig zuordnen und lohnt ja nicht zu, okay, ja, ich bin trans und ich sollte entsprechend handeln, damit es mir besser geht.
Mhm. Ja. Für mich tatsächlich hat es weniger Sachen aufgerufen, die ich irgendwie unterdrückt oder nicht präsent hatte, aber es hat einfach Erinnerungen wieder wachgerufen. Es hat mir nämlich ein ähnliches Gefühl an Anspielungen und Metaphern von Queerness und Kink gegeben, wie die Serie Buffy das bei mir getan hat. Zu der haben wir auch eine ganz eigene Sendung. Und die war ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Pubertät und hat, glaube ich, auch bei meiner Queerness durchaus bei der Erkenntnis geholfen. Und diese Gefühle, dass ich erkenne ähnliche Metaphern und ähnliche Darstellungsweisen wieder in einem anderen Medium, das hat mich einfach gefreut. Und dadurch für mich natürlich auch zu einer Identifikation für mich mit Monster Hearts geführt.
Ja, es ist super wichtig, repräsentiert zu werden. Die Spiele, die einen repräsentieren, die mag man am Ende dann auch wieder gerne.
Überraschenderweise hat man ein Gefühl der Identifikation mit Dingen, bei denen man sich repräsentiert fühlt.
Ja.
Wie kann das nur sein? Ja, genau. Seltsam, seltsam.
Und wo wir gerade bei so queeren Themen sind. Ja, wie gefällt uns die Queerness in Monster Hearts?
Die Kurzform? Yay! Die lange Form? Wir finden sie sehr, sehr großartig. Ich liebe die Metaphern. Ich liebe das Spielgefühl von dem vage Queeren. Und wenn wir gleich irgendwas daran kritisieren sollten, dann ist das auf sehr hohem Niveau.
Genau, es gibt wenige Rollenspiele, sehr wenige, die daran rankommen und ein paar von denen hat Avery auch geschrieben.
Und wenn sind sie von Avery?
Ja, so weit will ich nicht gehen, aber ja, ich wollte nur sagen, es gibt da. Ich rate das sehr, sehr hoch. Und
ja.
Ja, es verbreitet ein Gefühl von Repräsentation und ich glaube, Also ja, diese Monster sind natürlich, sprechen natürlich bestimmten Erfahrungen auch. Mhm. Aber ich glaube, die sind bis zu einem gewissen Grad auch Universaladapter für Queerness so. Mhm. Also, ja, dass sich monströs fühlen oder so fühlen, als hätte sie einen Platz noch nicht gefunden. So, das sind halt Sachen, die sind sehr universell. Die müssen nicht mal queer sein, aber
ja.
Es läuft halt sehr gut rein. Und dann ist die Identität der eigenen Charakter auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad vage.
Ja.
Also du hast dieses, ich identifiziere meinen Charakter erst so und so.
Das gehört nicht zur Charaktererstellung?
Genau, das ist Heather, sie ist ein lesbischer Werwolf. Sondern, ja, du bist ein Werwolf. Den Namen hast du auch, aber du kreuzt auf deinem Charakterbogen kein Geschlecht an. Und das ist auch Absicht, dass das nicht draufsteht. Du hast eine Herkunft, also wie dein Charakter zu dem Monster geworden ist auf der metaphorischen Ebene. Und du hast deinen Blick, deine Augen, wie die aussehen.
Mhm.
Du sagst nicht deine sexuelle Identität, du sagst nicht deine Geschlechtsidentität. Das ist was du im Spiel fluide entwickeln oder verändern kann, zum einen.
Ja.
Und genau, zum anderen gibt es halt Moves, die direkt dir die Kontrolle darüber nehmen, wen du attraktiv findest. Es gibt den Turn Someone On Move, jemanden heiß machen im Deutschen.
Ja.
Den würfelt man und bei Erfolg findet die andere Person einen attraktiv. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man definiert, wie attraktiv findet eine Person. Ist das ein, oh süß, den möchte ich wehtun? Oder ein, ah! du würfelst halt einfach und dann findet die andere Person dich attraktiv und kann darauf reagieren. Wie gewollt. Also das ist nicht, dass die Spielenden gezwungen sind, die Person, weiß ich jetzt, Gedanken kontrolliert irgendwie zu behandeln, aber du findest die Person attraktiv und jetzt musst du damit umgehen. Du hast hier eine Auswahl von drei Möglichkeiten und einen davon nimmst du.
Ja, und du kannst im Prinzip für dich selbst entscheiden, auf welche Weise dein Charakter dich attraktiv findet.
Genau.
Ob das jetzt romantisch, sexuell,
ästhetisch,
kann alles sein.
Genau, das Sexuelle schwingt schon mit.
Es schwingt mit, aber es ist nicht zwingend die Auswahl, die man treffen muss.
Die einzige, genau.
Genau. Nicht zwingend das Einzige, was gemeint sein kann.
Genau, es soll halt eben schon dieses, ja, du kannst dir nicht aussuchen, wen du attraktiv findest. Das soll damit abgedeckt werden, dass du halt so deine Identität kann sich, kann noch verwirrt werden dadurch. Oder deine Sexualität ist bis zu einem gewissen Grad fluid, das ist halt Teil des Spiels damit.
Mhm.
Und das ist Absicht und schafft halt die Queerness dort.
Bringt sie auf jeden Fall auf eine sehr coole Weise rein.
Genau, und das nimmt eben etwas, was man sonst oft einfach ganz unhinterfragt in der Deutungsfreiheit der Spielenden lässt.
Mhm.
Nämlich, wen finde ich attraktiv? Und hier ist halt, ja, das ist die Frage, kannst du nicht automatisch für dich selber beantworten, aber wie du reagierst, ist deine Deutungsfreiheit.
Mhm.
Und ob ihr Sex habt, ist halt auch eine Konsentfrage. Es gibt halt im Spiel Sex-Moves. Also
Sex-Spielzüge? Oder wie ich jedes Mal wieder lese, Sex-Spielzeug?
Genau, auf jeden Fall, die gibt es. Das sind praktisch auch Trigger, die ausgelöst werden, wenn Charakter Sex haben. Und was als Sex gilt, entscheiden natürlich die Spielenden.
Ja, absolut.
Und ja, das Spiel bietet damit halt zum einen Repräsentation für diese vagen Queerness-Gefühle und es bietet eben auch ja, eine Möglichkeit, sich repräsentiert zu fühlen, auch in Verwirrtheit, in Fluidität und ohne etwas benennen zu müssen.
Und ich meine, gerade als Teenager ist das Thema, man kann nicht aussuchen, wen man attraktiv findet. Selbst wenn man weiß, dass diese Person nicht gut für einen ist, fühlt man sich vielleicht trotzdem zu ihr hingezogen. Und es sind sehr starke Gefühle, gegen die man nichts tun kann. Das ist ja tatsächlich etwas, was viele Teenager stark belasten kann.
Ja, du musst damit umgehen lernen. Monster Hearts erlaubt auf jeden Fall auch das Ausprobieren von queerem Erleben, wie halt ich eben in einem sicheren Rahmen halt Trans-Erfahrungen bespielen konnte.
Kann auch jeder einfach dieses prinzipiell queere Erleben durch Monster Hearts ausprobieren.
Genau.
Ohne sich als Spielender in Verwundung zu begeben, wenn man es nicht selber zulässt.
Ja, ich habe auf jeden Fall Monster Hearts auch schon durchaus mit Cis-Hetero-Leuten gespielt. Das ist möglich.
Ich wollte gerade sagen, ja klar, ich auch. Und dann fiel mir auf, ich müsste drüber nachdenken, ob ich das habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon.
Ja, ich glaube nämlich auch, aber ja, das ist halt, ja, es zieht durchaus eine Zielgruppe an.
Mhm. Ich glaube unter anderem, dadurch, dass ich so offen queer bin, habe ich auch irgendwie einen relativ queeren Freundeskreis. Definitiv nicht alle.
Mhm.
Da soll sich jetzt niemand missrepräsentiert fühlen.
Nee.
Aber irgendwie ploppen in meinem Freundeskreis doch auch immer wieder sehr viele queere Leute auf.
Ja, ähnlich. Und ja, als ich mich als Kinky geoutet habe, war ich ja eine der späteren in unserem Freundeskreis. Also habe ich halt auch von noch vielen Leuten das auch so gehört, so ja, ach, ich auch irgendwie.
Bei den meisten hättest du dir vorher sagen können. Wir kennen uns von den Treffen.
Also vorher war es halt keine notwendige Information für mich.
Ja, ja.
Bei manchen wusste ich es halt auch, bei manchen war es so, ach ja.
Ach so.
Passt schon ins Bild so. Ich war nie wirklich verwundert.
Wie auch irgendwie niemand bei mir verwundert war, als ich für mich und für meine Freundin das Coming Out hatte, dass ich kinky bin, habe ich von niemandem gehört. Wie, du?
Ja.
Ich muss aber den meisten eher klarstellen, in welchem Rahmen. Mhm. Und dass ich keine Domina bin, muss ich teilweise klarstellen.
Ja, ja.
Das war eher der Tenor.
Genau, was ist bei Monster House natürlich, ich würde diese Freedom als eine große Stärke nennen.
Mhm.
Und es gibt eine Regel, bei Monster House 2, die bricht, die ist zur Repräsentation von asexuellen Personen gedacht.
Ja.
Mich holt sie als Grey Ace Person nicht so richtig ab, muss ich zugeben.
Ich möchte aber auch direkt zu bedenken geben, es gibt bestimmt Ace-Personen, die sich da mehr abgeholt fühlen.
Ja, ich bin hundertprozentig sicher, dass Avery auch mit Menschen gesprochen hat, die sagen, so sollte man das machen. Oder ich finde es gut, wie du es gemacht hast. Das würde ich gar nicht in Frage stellen, aber...
Für dich funktioniert es nicht so sehr.
Genau, ich sehe halt ein paar Brüche in dieser Darstellung. Also die Regel besagt halt, dass man statt turn someone on, shut someone down. Jemanden runter machen, glaube ich, im Deutschen, wenn du mich...
Mhm.
Genau, auf jeden Fall halt diesen Move würfeln kann dann. Und dann...
Also beziehungsweise, wenn jemand auf dich Turn Someone On würfelt, oder...
Kannst du sagen, nee, es ist kein Turn Someone On, für mich ist das Shut Someone Down, weil ich die Situation nicht sexuell attraktiv finden kann.
Mein Charakter kann deinen Charakter nicht attraktiv finden, auf irgendeine Weise, wie es von dir gemeint ist. Deswegen wähle ich, dass es für mich wirkt, also du versuchst Turn Someone On zu machen, auf mich wirkt es wie Shut Someone Down.
Genau. Und das verändert ein paar Dynamiken im Spiel.
Mhm.
Zum einen... nimmt es halt dieses Fluide, die Unklarheit über die eigene Identität, die... Es gibt die Deutung so weit zurück darüber,
mhm,
und nimmt dieses Element von, ich kann es mir nicht aussuchen, raus.
Ja.
Ja, natürlich, du kannst dir auch nicht aussuchen, Ace zu sein, aber ich sag mal diese Verwirrung von...
Was ist da eigentlich los?
Kenne ich auch selber zu gut, halt dieses so, finde ich diese Person sexuell attraktiv oder schätze ich es auf einer emotionalen Ebene begehrt zu werden? Definier das mal raus, wenn du 16 bist und gerade irgendwie rausgefunden hast, dass du von Feen abstammst oder was auch immer. Na, also, auch wenn ich eben im Ace-Spektrum unterwegs bin, ich bin halt nicht sex-repulsed, also ich, oder nicht im maximalen Maße. Deswegen, also ich fühle mich von Sexualität nicht notwendigerweise abgestoßen. Ich kann auch Sex haben und dass es für mich abstoßend ist. Ist nicht immer gut für mich gewesen, aber prinzipiell ist es halt möglich. Dieses Gefühl von Verwirrung und von, wie gehe ich damit um, das mit Avancen, wo ich mich eher im Turn someone on und du musst dann irgendwie darauf reagieren. Und manchmal, die Auswahl, die du hast bei jemandem Heißmachen, ist halt auch, du kannst dich ihnen hingeben, du kannst dir etwas versprechen, wenn du glaubst, dass sie es wollen, oder du kannst halt awkward, also du kannst halt dich seltsam verhalten, die Situation halt irgendwie ins Unangenehme ziehen.
Mhm.
Und zumindest die letzten beiden, aber auch die erste, sind halt alles Optionen, die auch Ace-Leute
eigentlich haben
und manchmal, ich sage mal, manchmal ist die Wahl für sie eher wie die der Spielenden und nicht wie die der Charakter. Für die Charakter passiert das einfach. Mhm. Die Spielenden suchen sich halt aus, was passt narrativ. Aber als Ace-Person ist es manchmal so dieses so, oh fuck, wie reagiere ich jetzt darauf? Und dann hast du jetzt die Wahl so, rede ich mich da irgendwie raus? Verspreche ich irgendwas für die Zukunft oder
mache ich ein Stückchen mit und hoffe, dass das reicht?
Ja, genau, so. Genau, dieses Erlebnis ist, also da fühle ich mich, also ich habe mich repräsentiert gefühlt dadurch, mhm, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass eben Monster House ein Spiel über Sexualität ist.
Ja.
Also es ist nicht nur, nicht ausschließlich, aber es ist im Kern der Mechaniken, auf jedem Spielercharakterbogen steht es drauf, ist einer der Kernmoves, es ist Teil des Systems, Sexualität spielt eine große, große Rolle. Natürlich, ich finde es gut, dass über Ace nachgedacht wird, dass diese Repräsentation für Asexualität
steht. Nicht vergessen wurde, wie es sonst sehr oft passiert.
Genau, oder ignoriert oder wie auch immer, genau. Das finde ich halt gut, aber ich glaube, dass halt dieser Move, ich lege fest, mein Charakter ist asexuell oder mein Charakter ist sex-repulsed aus irgendwelchen Gründen, damit definiere ich seine Queerness und deswegen habe ich einen Move zur Verfügung. Das ist nicht, wie ich es frame und verwenden würde. Wenn es ein allgemeiner Move wäre, den alle haben. Wenn du meinst, der Charakter kann gerade Sachen, die Person nicht attraktiv finden, dann ohne das in Asexualität zu framen, kann man den Move umdrehen, wenn es alle hätten. Dann ist halt wieder die Frage, nimmt es nicht ein bisschen was von der Aussage des Spiels raus?
Ja.
Dass man nicht aussuchen kann, wen man attraktiv findet. Und das, ich glaube, also Monster Hearts ist kein super gutes Spiel über
das Erleben von Asexualität.
Über Sex-Repulsed sein.
Ja.
Also über das Erleben von Sex-Repulsed sein. Das ist, mhm. Oder, also du kannst natürlich auch spielen, dann halt, dass dein Charakter sich am Sex richtig schlecht fühlt. Aber
ob man das dann spielen möchte, ist die
genau,
Frage.
Genau, das ist halt die Frage, möchtest du das tun? Und das ist halt eine Entscheidung, die du auch treffen kannst, aber Vanilla Monster Hearts ist eins, wo es um Sex geht.
Hm.
Und ich glaube nicht, dass dieser Move jetzt notwendigerweise dazu beiträgt, bessere Geschichten über Asexualität im Framework Monster Hearts zu erzählen. Ich glaube, vielleicht wäre es einfach ein anderes Spiel, eine tiefere Veränderung, vielleicht ein Spielbuch, also dass du das verwenden kannst, eine Maske, ein Skin oder irgendwas. Also ich glaube, man müsste mehr ändern, um es als ein Spiel über Asexualität zu gestalten oder mehr Bewusstsein und mehr damit spielen, mehr Sachen reframen oder eben einfach hinnehmen, dass dieses keine Geschichte über die Art von Asexualität, also über Sex Repulsed sein, was auch getrennt ist. Und
ja, absolut. Gleichzeitig hervorgehoben, wir meckern hier auf hohem Niveau und ich finde es halt gut, dass es darüber nachgedacht wurde,
ja,
dass versucht wurde, das einzubinden und vielleicht hat es eine bessere Art gegeben, als die wählen zu können, dass dein Charakter Ace ist oder Sex Repulsed ist. Ich glaube aber auch, dass es, wenn jemand das wählt, sich auch gut spielen lässt. Ich glaube nicht, dass es dem Spiel einen großen Abbruch tut. Also das Argument ist, dass wir glauben, dass es das Spiel nicht zwingend besser macht, um Ace-Charaktere zu spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass es das schlechter macht.
Mhm. Ja, ich glaube, dass man dieselbe Mechanik als Safety-Mechanik geframed würde. So wie wenn die Sexualität jetzt gerade nicht passt. So.
Oder die Spielerperson mit sowas nicht gut umgehen kann und einen Opt-out braucht.
Genau, genau. Es ist halt auf die Charakter bezogen, auf der Charakterebene beschrieben.
Genau. Und ich glaube, auf Spielerebene geschrieben hätte, wäre es vielleicht cooler?
Ja, vielleicht im anderen Kapitel und ja, ich weiß nicht. Aber genau, es ist halt, wie gesagt, ich beschwere mich auf hohem Niveau über die Repräsentation, die ich sonst in keinem Spiel bekomme.
Genau, über die Repräsentation. Dass man, wenn man noch länger darüber nachdenkt, vielleicht noch zu einer noch besseren Lösung gekommen wäre, um etwas zu repräsentieren, das sonst eigentlich nirgendwo repräsentiert wird.
Ich glaube, dass auch das Erleben von Asexualität so facettenreich ist,
ja,
dass das in einem einzelnen Move abzubilden, in einem Spiel über Sex, nicht notwendigerweise gelingen kann. Hier mein kinky geprägtes Grey Ace ist natürlich was ganz anderes als jemand, der auch noch aromantisch dazu ist.
Mhm.
Und oder Sex und Pulse auf einer viel stärkeren Ebene oder halt einfach einen anderen Zugang dazu hat. Das ist also das Erleben von, und das Spektrum ist so groß und die Überschneidung von A und Aerospec sind halt auch es ist ein komplexes Thema.
Und das kann natürlich nicht durch einen Move alles abgebildet
genau,
werden.
Genau, und ich schätze, dass es getan wurde, aber ich wollte mal, jetzt wo ich das Forum, die Plattform habe, die Kritik anbringen, wie es sich auf meinem Erleben bezieht. Oder jetzt auf meinem Nicht-Podcast-Account, zum Beispiel auf Twitter, eine Diskussion darüber zu führen, wie exakt ich Sexualität erlebe. Und deswegen dieser Rahmen und
Ja, genau. Also ich bin mir deswegen auch sicher, dass es Ace oder Sexual Past Personen gibt, die sich durch diese Regel sehr aufgehoben fühlen und denen das hilft, das Spiel spielen zu können, eventuell sogar.
Ja.
Dafür finde ich es gut, dass es drin ist.
Genau.
Also wenn es jemandem hilft, perfekt.
Genau. Dann würde ich sagen, stelle ich die nächste Frage, nämlich um halt einen weiteren Bereich abzugreifen, von Queerness zu Kink. Was du hast ja schon gesagt, dass du Kink-Repräsentation ähnlich wie Buffy bei Monster Hearts gespürt hast, so diffus. Kann Monster Hearts Kink, wie repräsentiert ist Kink in Monster Hearts?
Also, es steht, glaube ich, nirgendwo explizit drin. Also,
es schwingt mit.
Es schwingt mit, ist halt die Sache. Es lässt sich sehr gut integrieren. Es liest sich nicht inhärent raus. Also man kann es auch wunderbar spielen und ohne jemals einen Gedanken dran zu verschwenden.
Mhm.
Es muss überhaupt kein Stück vorkommen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Masken oder Skins, wo es mitschwingt und wo man sehr leicht reinlesen kann. Und wo man sich sehr leicht repräsentiert fühlen kann.
Genau, es gibt halt Machtdynamiken und Machtgefälle, die in dem Spiel aufbaubar sind.
Ja.
Es gibt halt Fäden, sogenannte, die mit denen
man... Im Englischen sind es Strings.
Genau, wie Marionettenfäden, an denen man ziehen kann, um andere Leute zu manipulieren oder sie an Gefallen zu erinnern, die man ihnen getan hat und sowas. Und da kann halt sehr viel Machtgefälle rauskommen. Dann gibt es halt codependente Charakter, wie die Sterbliche, die einfach sich einem anderen Menschen komplett verschreibt und ihm die Dunkelheit folgt, oder einem Monster. Die Vampir, der Leute total manipulieren kann.
Und wo das auch oft Antrieb des Charakters ist, dass das entweder mit Leuten spielen, dass es entweder eine Vorliebe ist oder etwas, von dem man selber abgeschreckt ist, auf das man aber trotzdem zurückgreift, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht anders durch diese Situation.
Ja, ich jetzt empathisch und aus Berichten gedacht, mein Weg zum BSM ja nicht unbedingt dem Standard entspricht. Ich habe es ja erst in der zweiten Pubertät angefangen.
Was ist da schon Standard?
Man kann sich sehr schnell monströs fühlen, wenn man BDSM-Neigungen entdeckt, gerade auf der Topseite. So was wie, ich möchte Menschen wehtun. Also Also ich glaube, da wird in der Gesellschaft ja sehr viel Hemmung vermittelt. Und dann,
da kann ich jetzt auch wenig zu sagen, denn ich hatte das nie. Also ich hatte tatsächlich, waren, glaube ich, meine Top-Gedanken vor meinen Masochismus-Gedanken in der Pubertät und ich habe mich damit niemals schlecht gefühlt. Es hat mich tatsächlich, als ich erfahren habe, dass es sehr vielen Leuten damit sehr schlecht geht, dass sie, wenn sie als Teenager festgestellt haben, dass sie darauf stehen, dass sie Selbstzweifel bekommen haben, ob sie gute Menschen sein können und so weiter. Das ist tatsächlich sehr verbreitet und das hat mich am Anfang sehr verwirrt, weil ich wollte ja nicht Leuten tatsächlich wehtun. Ich wollte ja Leuten auf eine Weise wehtun, dass sie es gut finden. Für mich war das immer sehr, sehr klar. Also, dass ich Konsent dazu möchte, das zu tun, war mir sehr klar. Auch wenn das als Teenager nicht immer so funktioniert, wie man das, sich das vorstellt. Aber dass mein Bestreben nicht war, jemanden gegen seinen tatsächlichen, wirklichen Willen was anzutun, war schon, mir schon sehr früh klar. Und deswegen habe ich das einfach nicht hinterfragt, ob das was Schlechtes sein könnte. Da habe ich auch eine sehr liberale Erziehung erhalten und aus irgendwelchen Gründen habe ich sehr früh Pornografie gesehen, die in die Richtung ging und im Fernsehen lief, also von mir als, okay, das ist normal, erfahren wurde. Ich habe einfach sehr lange meine Sexualität überhaupt nicht hinterfragt und es als, das wird schon irgendwie normal sein, angenommen, um später dann festzustellen, dass das, was ich mache, die ganze Zeit Kink ist und nicht so normal ist, wie ich das angenommen habe.
Genau, aber das, ja, diese Erfahrungen kann man halt auch Monster Hearts, glaube ich, müssen wir es gerade abbilden.
Ja,
du schreibst was rein und dann merkst du so, okay, vielleicht soll ich
das nicht. Das machen ja gar nicht alle.
Vielleicht soll ich nicht allen Leuten zeigen, dass ich ein Werwolf bin.
Ja, ups. Das sieht alles sehr gut abbilden, aber deswegen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die damit tatsächlich mit ihren Kinky-Fantasien, mit ihren BDSM-Fantasien sehr starke Probleme haben, moralisch im Teenageralter.
Genau, das einzuordnen überhaupt.
Das einzuordnen, was das ist, wo das hinführt und wo das moralisch steht.
Ja, und ich würde sagen, was auf jeden Fall in Deutschland viel zum jugendlichen BDSM-Erleben gehört, ist die SMJG. Eine gemeinnützige Organisation, Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, jungen, kinky Menschen
zu Aufklärung helfen, zu bieten.
Genau, und auch einen Raum, sich zu treffen unter Jugendlichen.
Genau. SMG steht als Abkürzung für sadomasochistische Jugendgruppe. Und ja, ist ein eingetragener Verein. Hat in vielen Städten monatliche Stammtische, wo man sich treffen und austauschen kann. Hat ein Forum, wo aufgeklärt wird. Hat einen Chat, wo man sich austauschen kann.
Genau, unterliegt den Regeln der Jugendförderung halt. Wer 27 ist, scheidet aus, weil...
Zu alt?
Genau. Und ja, ich würde einfach eine Folge Kunst der Unvernunft oder so verlinken, wo... SMG-Menschen zu Gast sind und noch mehr im Detail drüber reden. Aber wenn ihr ein Setting sucht, das explizit kinky ist und Jugendliche oder junge Menschen, würde ich sagen, alle sind 18 und mich.
Ja, bitte, weil.
Man könnte so einen SMG-Stammtisch, so einen SMG-Treffpunkt, könnte man durchaus aufbauen, weil es gibt natürlich einen Sitzplan, nämlich wer sitzt wo, bei so einem Stammtisch. Es gibt Leute, die sich ausprobieren in ihrer Jugend.
Und sich eventuell dafür monströs fühlen.
Genau, unsichere Menschen, also oft eben vielleicht im Teenager-Alter gar noch entwachsen oder mit 18 ist man halt noch drin auf jeden Fall.
Genau, man ist ja noch Teenager, genau. Das hört erstmal 20 auf.
Und man kann auch einfach ein paar Tropes aufgreifen, sowas wie, es gibt eine große Party, wo die alle hinwollen.
Dazu erwähnt, Monster Hearts überhöht diese Dinge, also auf den meisten Stammtischen gibt es keinen Sitzplan, aber für Monster Hearts würde man den anfertigen.
Das kann ja einfach für den Tag sein, wo die halt sitzen gerade so.
Genau.
Wer sind die Klicken? Ja, da sitzen die Bondage-Leute.
Da sitzen die Fetisch-Leute.
Genau.
Da sitzen die Spanking-Leute.
Genau, da sind die Leather. Es gibt Klicken im BDSM, macht euch nichts vor.
Tatsächlich ist auf den Stammtischen eine große Bemühung, diese Klicken nicht entstehen zu lassen.
Ja, ja klar.
Also, und viel Durchmischung. Also die Sitzpläne
also, sind... Wir schlagen nicht vor, halt die reale Erfahrung als Stammtisch abzubilden. Dafür könnt ihr auf den Stammtisch gehen.
Genau, wir schlagen vor, eine Highschool-Teenager-Monster-Rollenspiel-Erfahrung abzubilden.
Genau.
Und dafür braucht man einen Sitzplan.
Genau, wenn man irgendwie explizit kinky machen will, kann man es halt auch in einem kinky Rahmen spielen, weil es gibt einfach junge Leute, die sich zu diesem Zweck treffen und dabei gibt es genug Muster, die man einfach aufgreifen kann, die sich ähneln.
Genau. Übrigens auf nur zur Kurzinfo auf Stammtischen, gerade auf SMRG-Stammtischen, wird geredet. Das sind keine Szenarien, wo irgendwas darüber hinaus zwischen Leuten passiert oder passieren darf.
Und Flirten wird auch prinzipiell eher ungern gesehen. Also es lässt sich nicht vermeiden, aber es ist halt kein, Leute sollen nicht hingehen, um es als Dating-Börse zu benutzen.
Genau, es ist ein Austausch, es ist eine Aufklärungssache und sich aufgehoben fühlen in unsicheren Zeiten.
Ja, aber wenn man es für Monsterhearts aufbaut, ist es natürlich einfach eine Gruppendynamik, wo scheußliche Dinge passieren und Leute sich
und flirten sozial, und Dinge an der Tagesordnung sind.
Genau.
Das, genau. Da weicht, muss das Spiel dann von der Realität abweichen, um dem Monster Hearts zu entsprechen.
Genau. Also ja, es geht mir nicht darum zu sagen, das passiert wirklich bei der SMRK, aber es gibt einen Rahmen, den man nutzen kann, um Highschool-Geschehens auf BDSM zu übertragen, wenn man Lust dazu hat und dann irgendwie Kingstar Hearts zu spielen. Ja, Monster Hearts ist in mehreren Editionen erschienen, haben wir schon gesagt. Es gibt Monster Hearts 1, es gibt Monster Hearts 2 und es gibt jetzt die deutsche Version.
Also Monster Hearts 2 auf Deutsch.
Genau, weil die halt layoutmäßig was anderes ist.
Genau, das Layout ist anders. Und aber ja, wir machen einen kleinen Vergleich.
Mhm. Danke nochmal. System Matters für das Preview, dass wir auch die deutsche Version mit einbeziehen können an dieser Stelle.
Genau.
Ja, ich würde sagen, wir haben alle Edition von Monster Hearts gespielt. Die deutsche ist natürlich noch nicht, sondern...
Das wird ja die zweite sein, nur auf Deutsch.
Genau. Und ich würde sagen, insgesamt ist eine Verbesserung von 1 auf 2 ist stringenter geworden.
Mhm.
Ist nochmal schlanker geworden. Ein paar Mechaniken wurden einfach rausgenommen oder vereinfacht. Unter anderem sowas wie die Attributsverteilung.
Ja.
Das trägt dem Spiel eigentlich bei.
Mhm.
Und dann wurden halt ein paar Sachen verändert, wie Spielbeispiele und die Zusammensetzung der Playbooks.
Ja.
Der Masken. Genau. Wollen wir einfach mal durchgehen, wie es da alles so gibt?
Ja, gerne. Und zwar, es fängt an mit der Fae.
Mhm.
Die Stichpunkte dazu in der deutschen Fassung sind bezaubernd, weltfremd, launisch und rachsüchtig.
Ja, ich würde jetzt nicht bei allen Stichpunkte vorlesen, sondern
okay,
den Leuten die Spannung noch ein bisschen lassen.
Mhm.
Aber genau, es gibt den Geist, den Ghoul, die Hexe, dann die Queen, die Sterbliche, den Vampir, den Verdammten, die Werwölfe, das sind so die bei allen dabei sind.
Mhm.
Verdammt ist jemand, der einen Dämonenpakt hat. Und dann gibt es einen Skin, der dafür herausgefallen ist und einer dazugekommen ist. Von der ersten auf die zweite Edition.
Und zwar weggefallen ist The Chosen, der oder die Erwählte.
Genau, die Auserwählten.
Ja.
Weil es die Spieldynamik verändert hat.
Genau.
Also hat es plötzlich einen Protagonisten und eine Figur, die. Ja, diese Figur hat als Move auch einen Big Bad mitgebracht. Und es war halt der Buffy-Skin.
Mhm.
Und also du hast es mit Buffy sehr verbunden. System Matters pitcht es auch mit Buffy.
Monster Hearts 1 wurde auch sehr mit Buffy gepitcht.
Genau, das war durchaus eine Verbindung, aber in der Spieldynamik sehe ich halt gar nicht so sehr, wie die Verbindung zu Buffy. Mhm. Also ich sehe ästhetische Ähnlichkeiten, Highschool-Setting, Monster teilweise eben auch als Symbol, aber auf jeden Fall Monster im Highschool-Setting.
Die Protagonisten sind Teenager, die zum Teil auch Monster sind.
Genau, Horror-Komödien-Ton, der oft getroffen wird. So.
Und man muss auch dazu sagen, die Sterbliche ist direkt an Xander angelehnt.
Ich hätte sie 1:1 als Bella in Twilight gelesen. Nämlich dieses, eigentlich das Unheimliche ist, mhm, eigentlich wie Codependenz sie ist.
Ja.
Was sie halt tut, also wie, dass ihr Verhalten eigentlich manipulativ ist damit drohen, sich selbst Gewalt anzutun.
Ja, auf jeden Fall auch, aber ja, das passt auch auf Xander halt auch sehr, sehr gut.
Kann man auch mal analysieren, wie auf Xander eigentlich vielleicht auch ein toxischer Einfluss ist auf seine Umgebung.
Am Anfang ja, in den ersten Staffeln auf jeden Fall.
Ja, es gibt Parallelen zu Buffy. Aber eben so sehr, dass man einen Chosen als Charakter haben braucht, der zur Hauptfigur wird. Und dann gibt es einen Big Bad und die Gruppe sind die Scoobies, die mit den Chosen zusammen diesen Big Bad bekämpfen. Verändert die Dynamik des Spiels. Weil eigentlich spielst du Monster Hearts nicht notwendigerweise eine Heldengruppe. Sondern du spielst
Teenager und die können in Verhältnis zueinander stehen, wie auch immer sie wollen.
Genau, sie können eine Clique sein, sie können...
Feinde sein.
Genau, einfach sich gegenseitig fertig machen, so irgendwie ein Polykül, was auch immer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, da Konstellationen zu bilden. Und darum ist der Chosen halt raus, weil... ist das Spiel zu sehr zu Buffy gemacht hat.
Mhm.
Oder zu sehr die Dynamik von es gibt ein großes Böses, das wir besiegen, mitgebracht hat, einfach durch die Entscheidung dieses Playbook zu nehmen. Also,
ja. Also die Entscheidung, dieses eine Playbook zu verwenden, das musste man ja nicht zwingend,
genau,
hat dafür gesorgt, dass die Richtung des Spiels sofort klar war.
Genau, wir spielen jetzt ein anderes Genre.
Ja.
Und dadurch, dass es sich auch wie ein anderes Genre angeführt hat, Spiele mit und ohne Chosen,
ja.
Ist es schon einfach eine, es verändert die Dynamik und man merkte, aber auch dadurch, dass eben wie sehr das Genre Emulation ist. Ja, vielleicht ist es doch nicht wirklich Buffy. Und deswegen ist Buffy nicht mein erster Pitch. Also ist natürlich eine kulturelle Referenz.
Die Anspielung, die Ästhetik, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Mhm. Man kann Dinge auf jeden Fall wiedererkennen.
Ja.
Aber das Spielgefühl ist, wenn man nicht gerade mit The Chosen spielt und die ist in der deutschen Fassung nicht drin, ist es ein anderes.
Also ich persönlich würde lieber Diablo Cody's Monster Hearts sehen als Joss Whedons Monster Hearts, wenn ich mir eine...
Da möchte ich gerade keinerlei Meinung zu abgeben. Ich fand die Idee von einem The Chosen Playbook nicht schlecht.
Genau.
Aber eigentlich habe ich es auch deswegen gewählt.
Das Mimicry ist der Skin, der dazugekommen ist.
Im Englischen The Hollow.
Genau, was ich besser finde. Also ich finde, Mimicry ist die schwächste Übersetzung, von abgesehen davon, dass man das entschieden wurde, Artikel davor zu setzen und damit die Begriffe mehr zu gendern, als es vielleicht...
Als es notwendig wäre, aber...
Ja, genau. Aber das Mimicry trifft für mich nicht dieses seelenlose, leeres Gefäß-Ausdruck. Also Mimicry ist was Aktives. Das, also man sucht sich aktiv Sachen zu kopieren, während Hollow eher was... Es drückt ein bisschen eine gewisse Verzweiflung aus und es drückt eben auch das Gefühl aus, dass es ein Gefäß, das gefüllt wird.
Ja.
Das passiert dir mehr.
Was aber bei den durch die Artikel passiert ist, alle haben der und die Artikel, bis auf Mimikry. Bei Mimikry ist es das Mimikry, was ein bisschen dieses zu füllende wieder reinbringt.
Ja, gut.
Aber bevor wir dann noch weiter in die Tiefe gehen...
Genau, falls wir mal eine Folge mit Übersetzenden haben, gerne, aber... Ja, es war einfach ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Jetzt, wo ich es gerade angeguckt habe, war ich mit der Übersetzung ein Stück unzufrieden. Aber ich mag es immer noch. Und genau, ich finde es gut, dass es
heute kein zerstörendes Falschübersetzen, sondern nein, oh, ich glaube, ich hätte es anders gemacht.
Genau, und ich finde es gut, dass das Hollow halt zu den Kern-Playbooks geworden ist. Das ist halt dazu, auch bei Monster Hearts 2 dazugekommen und ich finde es eine Bereicherung.
Das ist anhand deiner vorherigen Geschichte sehr verständlich.
Dass ich habe es gerne gespielt. Ansonsten, was hat sich verändert? Es wurde verändert, wie Abenteuerpunkte, Erfahrungspunkte rausgegeben werden. Nämlich, früher hat man eines der Attribute im Spiel markiert und dann eins von der Spielleitung, eins von einem Mitspielenden. Und dann war das praktisch Achievements. Wenn man auf die gewürfelt hat, gab es Punkte, also Erfahrungspunkte. Und jetzt ist es einfach wie bei vielen anderen PBTA-Spielen.
Wenn du scheiterst an einer Probe, dann bekommst du einen Erfahrungspunkt.
Genau, wenn dein Move misslingt oder dein Move halt auf den halt einfach die Nein-Aber-Antwort bekommt, dann.
Dann gibt es dafür immerhin einen Erfahrungspunkt. Das wird tatsächlich gerne vergessen, da muss man immer wieder darauf hinweisen im Spiel. Aber ich finde diese Dynamik großartig, weil man sich dran gleichzeitig darüber freut, wenn man gescheitert ist. Und? Weil man nur dadurch XP bekommt.
Es gibt auch Moves, wenn du XP bekommst.
Stimmt, es gibt auch Moves, die man, wenn man die auslöst, kann man auch XP bekommen. Das, genau,
und aber man halt kann Fäden ziehen, um XP anzubieten. Du kannst sagen, hey, du schuldest mir noch was und du kriegst XP, wenn du hier die Reifen meiner Rivalen zerstichst.
Und das gibt halt sehr coole Dynamiken, aber dadurch ist eben auch, dadurch versucht man auch vielleicht mal eher Sachen, wo man durchaus Angst hat zu scheitern.
Ja, oder bringt sein Charakter absichtlich in Situationen, wo man sich das Scheitern vorlegt, wo Misserfolg eben als etwas auch interessant machen.
Genau, was die Story voranbringt. Wenn es die Story voranbringt, ist das Scheitern okay für die XP.
Ja, genau. Also es gibt einfach eine Belohnung oder es gibt ein Trostpflaster, wie auch immer man es nennen möchte, Dinge zu probieren, die nicht klappen. Und das passt, glaube ich, auch zu Teenager-Sachen.
Ja, sonst wäre Teenager-Doom auch langweilig, wenn man nur Sachen versucht, von denen man weiß, dass sie klappen, weil so viel ist das nicht.
Genau, Monster Hearts ist kein Spiel für die reine Power-Fantasie.
Nein.
Ein Witz wurde rausgestrichen.
Er wurde nicht rausgestrichen, er wurde nur geschwächt.
Ja, genau. Der Geist galt früher als das am schwersten spielbare Playbook. Und er hatte einen sehr, sehr kurzen Intro-Text, nämlich Ghosty Ghost, you're dead.
Alle anderen hatten einen sehr theatralischen Text, den man sehr gut vorlesen kann und ein Gefühl für den Charakter bekommt.
Ja.
Beim Geist war das nicht der Fall. Das wurde verändert zugunsten der Spielbarkeit. Der Geist ist jetzt viel griffiger.
Ja, einfach dadurch, dass der Text auch da ist. Fällt er nicht mehr als der eine Charakter raus, der keinen Text hat.
Ja, die deutsche Übersetzung von Ghosty Ghost, You're Dead, denn Das ist immer noch am Ende des Textes. Das ist übrigens, du bist tot, kleiner Geist.
Das ist auch cool. Wollen wir einfach mal den Text vom Geist vorlesen, damit wir ein Beispiel haben für diese Intro-Texte? Mhm. Soll ich, bist du?
Mach du mal.
Du hattest mal eine Zukunft. Erwachsen werden war stellenweise eher eine schmerzhafte Angelegenheit. Aber wenigstens bist du gewachsen. Jetzt bleibt dir nur noch deine Vergangenheit. Unvollendete Angelegenheiten, um die du dich kümmern musst, bevor du diese Welt hinter dir lassen kannst. Das Leben ist kostbar. Du verstehst das. Jetzt, wo deins hinter dir liegt. Du möchtest doch nur helfen. Du möchtest doch nur, dass man dich wahrnimmt. Aber manchmal sind es die einfachsten Wünsche, die unerreichbar erscheinen. Du bist tot, kleiner Geist.
Ihr seht, ein sehr stimmungsvoller Text. Ich finde auch, in der deutschen Übersetzung haben die nicht an Wirkung verloren.
Genau, die haben ähnliche Level von Pathos alle. Und so werden die Charaktere halt vorgestellt. Und ja, reicht es der Geist den jetzt auch, ist er griffiger, aber halt einfach nur zu haben, Ghosty Ghost, your dad als Intro-Text war halt so, okay.
Das war lustig. Ja, es war sehr lustig.
Genau, ich glaube, ich werde darin den meisten Nutzen der deutschen Ausgabe ziehen, dass diese Texte jetzt halt für alle leicht vorlesbar sind. Vorher war ich oft eine der wenigen, die halt, ich sag mal, ein dramatisches Reading auf Englisch sich vorgestellt hat.
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen, weil halt viele nicht flüssig Englisch vorlesen können.
Ja.
Also ich kann prinzipiell nicht flüssig gut vorlesen.
Genau, plus Betonung und Drama.
Ja, für den deutschen Markt auf jeden Fall besser funktionieren. Und sie sind auch echt schön geworden, die Texte. Mhm. Kann man sich nicht beschweren.
Mhm. Sonstige Änderungen sind halt die Cover und Artwork. Mhm. Eins war halt einfach so ein...
Sexy Vampir-Frau beißt.
Genau, es sah einfach wie nach Horrorschnulze aus.
Mhm.
Und also mir hat das Cover schon Spielende gewonnen, einfach, indem ich auf Cons mit dem Ding in der Hand, so, wer spielt Monster Hearts, rumgelaufen bin, so, ach, sieht interessant aus, ja, cool.
Mhm.
Und die Leute sind mit der Erwartung rangegangen, sind waren letztlich nicht verkehrter.
Ja.
Das zweite ist halt ein gezeichnetes, ein Auftraggegebenes.
Es ist inklusiv und ganz nice,
ja.
Aber nicht so einprägsam.
Ja, mich nicht so richtig...
Es zieht weniger Leute an den Tisch.
Ja, genau. Es hat irgendwie was weniger einprägsam, genau. Und die Illus im Buch sind halt sehr auf praktisch nur schwarz und weiß runtergebrochen, verfremdete Fotos. Also Stockfotos, die halt sehr minimalistisch runtergebrochen wurden. Es hat durch einen eigenen Look. Ich schätze den sehr. Und
kann man gut machen.
Sehr griffig. Das Deutsche hat sich davon entfernt, von dieser,
ja,
auch von dieser monochromen Farbgebung, sondern ist mit Violetttönen und Blautönen und so unterwegs.
Mhm. So ein bisschen in die Bieflange reingelehnt.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Und es erinnert aber auch grafisch ein bisschen mich zumindest an Life is Strange und all diese Hipster-Mädchen.
Ja, also ich meine, allein das Cover sieht aus wie so ein Highschool- oder Oberstufen-Jahrbuch, auf dem so ein bisschen rumgekritzelt wurde.
Ja, und da die Frage, warum kopiert ihr Velvet Glove Style? Wir klären das auf dem Schulhof, wo man diese Entscheidung getroffen hat. Das ist mein zweitliebstes Teenager-Rollenspiel, Velvet Glove.
Hat auch sehr viel Spaß gemacht zu spielen.
Da geht's um Mädchengangs in den 70er Jahren.
Ja, kann auch einiges. Und ja, der Stil ist auf jeden Fall daran angelehnt.
Nein, ich glaube, es ist einfach dieselbe Idee, ein Notizbuch aus der Schule oder halt... Ja,
Monster sieht eher aus wie ein Jahrbuch, nicht wie ein Notizbuch.
Aber eben dieses Kürzel auf einem Buch Ästhetik zu verwenden. Ich glaube nicht,
dass sie abgekupfert haben.
Dass sie absichtlich ist, aber wenn, ja.
Wenn, haben wir es gesehen.
Ja.
Nee, aber es ist schon ganz nice, weil es tatsächlich auf den ersten Blick einen schon sagt, was einen erwartet.
Ja, genau, auch das vermittelt eben die Ästhetik des Spiels und ich finde Life is Strange auch gar keine schlechte Referenz. Ich vermisse meine monochromen Bilder. Gerade bei den Skins bin ich einfach sehr gewöhnt, dass sie so aussehen und orientiere mich beim Verteilen schon. Da ist er und da ist sie.
Ja, das ist jetzt in der deutschen Version dann leider weg, aber ich finde auch die Bilder, die es ersetzt haben, im Kohlestift, Bleistift, Zeichenstil gehalten sind, finde ich auch ganz cool. Sie sind auch, was wir uns gewünscht haben, schön divers.
Ja, das stimmt wohl. Ich finde, keins davon, nach meinem ersten Durchblättern, wahrscheinlich ist es auch viel Gewohnheit, eine Verbesserung gegenüber der Vorversion.
Sie sind weniger ikonisch.
Ja.
Würde ich, glaube ich, aber es stehen auch noch nicht alle. Wir lassen uns überraschen. Wenn wir die Bücher in den Händen halten, wissen wir mehr.
Genau, ja. Also ich finde teilweise die Körpersprache nicht so, dass eine andere ist als die der Originale. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Interpretation sehr... Playbooks auch einfach nach 10 Jahren dieselben Bilder sehen. sich mit denen verschmolzen hat. Aber
vielleicht.
Ich gebe zu, dass das Gewohnheit da auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Mm.
prinzipiell bin ich auch ja, mit dem Look der deutschen Ausgabe zufrieden und freue mich jetzt schon. Ich habe sie auch sehr, sehr früh vorbestellt. Die Vorbestellungsstation läuft übrigens auch noch und bis zum 13.8. könnt ihr mitmachen. Wir wollen möglichst viele Vorbestellungen haben, weil wenn 10.000 Euro zusammenkommen, gibt es einen Turnbeutel als zusatzbestellbares Ding dazu. Ich weiß noch nicht, was für Zusatzmaterial da drin ist, aber ich bin...
Aber ich will es haben.
Genau, ich bin generell dafür. Ich hab zwei Monster Hearts Trainingsjacken.
Ja, und ich als absolute Turnbeutelvergesserin bin auch sehr dafür, noch einen zu erhalten.
Ja, dann lass uns doch über Teenager reden. Oder warum das Spielen? Warum spielt man Teenager? Ist das, vieles haben wir auch schon genannt. Das ist halt, alles ist groß und dramatisch es bringt halt Tropes mit, es bringt ein Setting mit.
Man spielt auch Charaktere, die sich zwingend stark verändern, selbst wenn man nur über einen geringen Zeitraum spielt, weil sich Teenager einfach durchgehend stark verändern.
Ja, die meisten von uns haben mindestens eine Pubertät erlebt.
Mindestens.
Um sich daran zu erinnern.
Es ist eine kollektive Erfahrung. Selbst wenn sie für jeden komplett anders war als für jemand anderen, ist diese Erfahrung des Chaos, der Unwissenheit, der Veränderung, sodass man sich vielleicht jeden Tag anders fühlt, das ist kollektiv. Da kann jeder was einbringen und jeder was Individuelles einbringen.
Ja, das kann zum Reflektieren anregen, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist Teenager-Spiel auch eine Entschuldigung, scheußliche Menschen ohne Impulskontrolle zu spielen und einfach den Bullshit zu machen.
Ja, das macht auch einfach Spaß.
Ja.
Bei Monster Hearts speziell ist noch, man hat oft kleine, in sich geschlossene Settings.
Ja, es bietet sich auch an, die Highschool als Mikrokosmos und so.
Mhm, das ist auch was ganz cool ist, was einem wieder auch eigene Tropes mitgibt und eigene Themen mitgibt.
Ich würde auf 3W6, also den Podcast verweisen, die haben eine Folge zu, wo sie komplett das Teenager spielen und das Genre analysieren. Und ich denke, da
sagen die bestimmt noch ein paar mehr kluge Sachen zu, als wir jetzt gerade.
Genau, in der kürzester Zeit. Was uns allerdings anonym gefragt wurde, ist das eigentlich Ageplay, wenn man absichtlich so junge Menschen, Teenager spielt?
Und gerade vielleicht auch in so einem sexualisierten Kontext,
ja,
wie Monster Hearts. Und ich sag mal, meine kurze Antwort wäre, ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass Monster Hearts notwendigerweise super Teenager-Tum sexualisiert, sondern es blendet Sex nicht aus als Erleben
von Teenager-Sein.
Genau, es ist halt nicht dass es das Teenager-Sein sexualisiert, sondern ja, es ist halt einfach ein sexuelles Erleben, das eben dazugehört, diesen Rahmen geframed wird und zu dem man ein Verhältnis schafft. Das ist halt nicht das super Lolita-Erotik-Spiel. Und es ist auf jeden Fall kein DDLG. Also zum einen, weil der Care-Aspekt überhaupt nicht drin ist.
Genau, da ist kein Care-Aspekt.
In der weitesten möglichen Definition ist es vielleicht Ageplay, Figuren eines anderen Alters zu spielen im Rollenspiel. Aber es ist halt kein Ageplay im Sinne von Kinky oder Subkultur-Ageplay.
Ja, eine Sache ist, dass man, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es regt auch zum Reflektieren an.
Ja.
Und wenn man in einen Teenager-Headspace geht, im Kinky- oder Subkultursinne, ist das ja weniger reflektiert in dem Moment. Das kann man bei Monster Hearts bestimmt auch machen.
Prinzipiell wäre das vielleicht mal eine Folge wert, darüber zu sprechen, wie sehr man Rollenspiele regressiv spielen kann, aber
man muss es nicht und ich glaube, die meisten tun es nicht. Man spielt halt einen Charakter, der getrennt ist vom eigenen Erleben.
Genau, aber damit ihr noch was über King mitnehmt heute oder über die Ageplay-Kultur. Es gibt Mittel als Genre von Ageplay, wo man eben bewusst einen Headspace erlebt, der dem Teenager-Tum näher ist. Oft ist der halt noch ein bisschen jünger als die Monster Hearts-Figuren und oft natürlich romantisierter. Also man spielt halt nicht das Grauen, den Horror der Pubertät nachzuerleben, sondern man spielt eher eine...
Die Naivität und die Unschuld, die damit zum Teil einhergeht.
Genau, eine romantische Erfahrung, eine romantisierte Erfahrung und was Nostalgisches. Und das ist sicherlich cool, aber ich glaube nicht, dass ich...
Ich würde Monster Hearts gar nicht unbedingt empfehlen als etwas, wo man gut rein regressieren kann.
Genau, genau. Wenn ihr euer Mittelspiel sucht, würde ich auch Monster Hearts nicht notwendigerweise, also eigentlich würde ich von abraten. Im Rahmen meiner Fachkenntnis rate ich euch davon ab.
Also ich will jetzt nicht sagen, also man darf nicht reinlehnen in dieses Pubertät-Dingen.
Nein.
Das gar nicht, aber...
Das Spiel bildet nicht diese Art von Ageplay ab. Das ist halt ein Rollenspiel, über Teenager, die schrecklich sind.
Ja.
Also das Genre sind halt...
Das sind monströse Teenager. Es sind nicht nur Teenager, die auch Monster sind. Es sind auch auch die monströse Arten von Teenager.
Ja, und genau, halt auch wie gesagt, die negative Erfahrungen werden da rausgeholt. Und es ist halt nicht so ein Highschool-Nostalgie-Ding, es ist halt mehr so ein, ja.
Wie schrecklich Teile doch gewesen sind.
Genau, es gibt, also
wenn. Aber wir können uns wehren, weil wir sind Monster.
Genau, wir haben Agency. Riverdale ist halt zum Beispiel eine Serie, die mir in den Kopf kommt. Oder die Sabrina-Serie, die neue. Halt diese Archie-Comic-Verfilmung, die halt super überhöht. Drama, Drama, Drama und scheußliche Leute. Aber auf eine unterhaltsame Art scheußlich. Das sind halt
welche. Da sehen wir uns bei Monster Hearts.
Ja, genau. Oder es gibt noch Hazard's das Musical. Mhm. Oder Hazard's der Film. Also allgemein dieses. Musical ist auch eine gute Art, was zu überhöhen. Also die Leute, das sind ja auch wirklich monströse Figuren, aber das Musical schafft halt da eben einen anderen Level von Distanz und Metapher, die eben ja durch die Monster hier auch geschaffen wird. Und ja, auch halt Mean Girls mit einfach der Analyse von sozialen Dynamiken, die dahinter liegt. Das ist also die Art von Teenager-Film. Das ist nicht der nostalgisch, wie gut war das noch alles, sondern der.
Wir befinden uns nicht bei Grease.
Ja, genau. Du hast recht.
Nicht Grease. Heathers. Es ist, glaube ich, ein Musical-Film, der.
Ja, ich bin einverstanden mit diesem Vergleich. Wobei Heathers hat kein Film, sondern leider nur noch unverfilmt als Musical, sondern.
Es gibt Film und es gibt Musical.
Genau.
Sollte ein Musical-Film geben, bin ich für. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Aber wir haben nicht nur anonyme Fragen für diese Sendung, sondern.
Auch einige, die mit Namen unterschrieben wurden.
Genau, wir haben auf jeden Fall. Das ist eine Sendung, die mit die meiste Interaktion von, was einfach direkte Fragen, Themenwünsche sind, ist. Deswegen gehen wir davon aus, dass ihr Monster Hearts gut findet und interessiert seid.
Ja, und deswegen haben wir ein Segment eingeführt für diesen Podcast, das wir bisher nicht hatten. Und zwar ein kleines Q&A.
Genau, wir entschuldigen, wenn wir Fragen rauslassen. Es liegt einfach daran, wenn sie halt sich an unsere leider ausfallende Gästin Grüße und gute Genesung an dieser Stelle gerichtet hätten oder wir sie nicht beantworten können, dann stellen wir die Frage einfach nicht vor, um euch dazu sagen, dass wir keine Antwort haben, sondern übergehen sie. Aber das heißt nicht, dass wir sie nicht gelesen oder geschätzt hätten, sondern dass sie einfach an anderer Stelle eventuell halt unterkommen oder dass ihr sie an System Matters stellen solltet, die müssen dann ihren eigenen Podcast machen.
Genau.
Also die erste Frage ist nach eigener Aussage nicht originell, von Amalia übrigens, die auch immer cool queere Literatur im Fantastikbereich teilt auf Twitter und Facebook. Also kann man euch mal folgen. Da ich das Spiel nicht kenne, beziehungsweise nur von Hörensagen, würde mich interessieren, ob das auch für Pen-and-Paper-Newbies geeignet ist, beziehungsweise wie schwierig oder leicht das Regelwerk zu handhaben ist.
Und wir hatten ja schon angefangen darüber zu reden, dass wir es sehr griffig und leicht und intuitiv finden. Es ist nicht mechanisch komplex. Und vermittelt die Mechaniken, die es hat, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall für Neulinge und Rollenspiel-Unerfahrene gut geeignet.
Genau. Es gibt dann halt auch weniger Erwartungshaltungen, die dich aufhalten. Also als Neuling ist die Dynamik für dich halt einfach eine, ich lerne eine neue Dynamik, nicht ein, oh, das unterscheidet sich auch von D&D.
Mhm. Man kann die Unterschiede gar nicht sehen, wenn man das andere nicht kennt. Und damit ist es einfach eine sehr leichte Dynamik, die man lernen kann. Und mit der man interagieren kann.
Genau, das Prinzip Rollenspiel wird halt aufgegriffen und erklärt. Und ich denke, man kann auf jeden Fall Monster Hearts einsteigen, wenn man das möchte. Wenn das das Genre ist, das Spiel, das man spielen möchte, dann ist Monster Hearts. Also du musst jetzt vorher gespielt haben.
Genau.
Um es zu verstehen, um es zu spielen. Und ja.
Du brauchst keine lange Zeit, um irgendwelche Hintergründe oder weitere Mechaniken zu lernen, auf die eine Mechanik, die du brauchst, vielleicht zugreift oder so, das gibt es alles nicht.
Genau, es ist ein regelleichtes Spiel. Es ist eine doch letztlich griffige Dynamik. Und es ist ein Spiel, das ja, sich selbst erklärt in seinem eigenen Regelwerk. Es ist keins, das eben Einsteigerbox oder Tutorial hat. Das fehlt. Es gibt nicht ein fertiges Abenteuer oder so, das du spielen kannst. Es gibt halt nur Setting-Anreize. Das heißt, es ist halt eine kreative Leistung notwendig.
Also die Spielleitung muss improvisieren können.
Genau. Es gibt nicht alle Service-Dinge, die einem ein traditionelles Spiel bietet. Aber rein vom Regelwerk und Verständnis, wenn die Motivation da ist, wenn man vielleicht ein Let's Play gesehen hat, dann kann man auch mit einer kompletten Neulingsrunde anfangen. Und wenn du als Spielleitung, also mit Erfahrung rangehst, das Neuling vermittelst, dann lass dich darauf ein, dass es für dich auch ein neues Spiel ist, wenn du vorher noch kein PBTA gespielt hast. Aber generell ich gar keinen Grund, Monster Hearts irgendwie zurückzuhalten oder vor Neulingen zu verstecken, sondern das ist ein gutes Spiel für diese Art von Spiel zum Einsteigen. Und das Regelwerk, wir sagen, es braucht das Regelwerk. Im Deutschen sind das irgendwie 215 Seiten.
Ja.
Vielleicht 220 mit Titelei. Also es ist halt ein...
Es ist ein dünnes Buch im Verhältnis zu anderen Regelwerken.
Genau, und Englisch ähnlich.
Ja, und du brauchst du das. Es gibt halt im Englischen noch Settings darüber hinaus. Vielleicht auch bald im Deutschen, das wissen wir nicht. Aber es wären dann Ideen, wo man ein bisschen was drauf zugreifen kann. Aber man kann auch einfach irgendeinen Teenager-Film vorher gucken, dann hat man auch Ideen.
Genau, wenn man weiß, wie ein Move funktioniert, dann ist man schon mal sehr weit dabei.
Ja, und das lernen kann man sehr schnell lernen.
Genau, Empfehlung für Anfänger.
Ja. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, ist von Corgame oder Koregame?
Ich habe keine Ahnung.
Dann lassen wir es aber so drin, wie ich es gesagt habe. Von Corgame oder Koregame, wir wissen es nicht. Was sind eure liebsten Skins? Findet ihr, dass sich Monster Hearts für One-Shots eignet? Und was ist euer Lieblingsmoment während eines Monster Hearts-Spiels? Es sind natürlich sehr ausschweifende Fragen.
Genau, fangen wir mit den Skins an.
Ja, ich habe keinen Lieblingsskin. Wenn man mir sagt, nenn jetzt deinen Lieblingsskin, dann ist meine Antwort... Ich kann mich absolut nicht entscheiden. Es gibt so viele gute. Ich sag mal, die Selkie, die nicht im Grundbuch ist, das ist eine Erweiterung.
Genau, die findet man aber durchaus im Internet, kann man runterladen.
Mhm, zumindest auf Englisch.
Mhm.
Die hat das beste Darkest Self. Das ist in etwa, ihr werdet alle ertrinken. Das ist die Kurzversion. Und das ist, glaube ich, auch gleich direkt mein Lieblingsmoment, denn ich habe diesen Skin, diese Maske einmal gespielt. Und ich habe damit, als ihr alles zu viel wurde und sie in ihr Darkest Self, in ihr dunkles Moment gegangen ist, hat sie einen Staudamm durchbrochen und eine gesamte Stadt unter Wasser gesetzt.
Mhm.
Und das war schon ein echt cooler Moment. Ich hatte das Gefühl in diesem Moment, ich habe dieses Spiel gewonnen.
Gut, das Darkest Self, also das Darkest Self, um es kurz zu erklären, ist praktisch das schlechteste Selbst, das ein Charakter hat, das eben seinen dunklesten Aspekt nach vorne oder das Monströseste, was darin angelegt
ist. Es ist das monströseste Selbst, was du sein könntest.
Genau, das Selki ist halt ein Außenseiter.
Mhm.
Und da geht es halt darum, sozusagen die Welt so zu verändern, dass alle anderen Außenseiter sind und man alleine sich zu Hause fühlt. In diesem Fall halt eben durch das Meer oder das Wasser symbolisiert.
Ja.
Oder durch Haut, also aber Leute heute ist noch schlimmer.
Ja, richtig. Ich bin dann für den sanfteren Weg gegangen und habe nur alle ertrinken lassen. Mhm. Nicht alle. Es gab Einzelpersonen, die ich gerettet habe. Ja, das war das Ende der Spielrunde. Es war für alle ein befriedigendes Ende. Ein unterhaltsames Ende.
Genau, es war ein One-Shot-Ende, weil wir haben One-Shot gespielt. Da haben wir einfach auf einen möglichst dramatischen Moment am Ende gemacht. Also wenn ich Monster Hearts leite über Monster Hearts, es gibt auch bei Hilfen und sowas, ich halte es für ein sinnvolles One-Shot-System, mal dieser Frage vorzugreifen. Und gleichzeitig für One-Shots drehe ich gerne einfach auf 11. Also, ja, dann lass am Ende ein großes Ritual passieren. Lass die ganze Stadt überfluten. Du benutzt das Setting eh nicht mehr. Das hast du jetzt in dieser Konstellation einmal erschaffen. Und dann kannst du machen, was du willst.
Mhm.
Weil, also im Monster Hearts steht auch als Beschreibung, dass halt, fahr deine Nicht-Spieler-Charakter wie gestohlene Autos. Ich trete noch mehr aufs Gas, wenn ich und behandle das ganze Setting so, wenn ich einen One-Shot leite.
Ja, das macht halt unglaublich Spielspaß.
Mhm.
Du kannst einfach die Stadt aus Versehen zerstören. Und dann ist es
absichtlich.
Oder absichtlich. Das ist dann halt ein Moment von so, ups, aber dadurch hat man garantiert Spaß gehabt.
Ja, wir hatten schon so viele finstere Rituale und Beschwörungen am Ende von One-Shots, einfach weil das ein Höhepunkt ist. Oder halt auch einfach Leute, die traurig von der Party nach Hause gehen. Das ist
auch immer
gab's alles.
Ja.
Genau. Ja.
Es gibt nur eine Maske tatsächlich, die ich nicht spielen kann.
Mhm.
Einen am wenigsten liebsten Skin. Und das ist die Sterbliche.
Mhm.
Da ich auf exakt die Weise, wie ihre große Interaktion ist, nämlich immer jemanden zu haben, in den diese Person verliebt ist.
Mhm.
Und alles, was sie tut, darauf abzuzielen, dort die Liebe zu gewinnen. Das ist genau die Art, in der ich aromantisch bin. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, auf was für Gefühle dort angespielt wird.
Und es findest es auch nicht interessant genug, das zu probieren, sozusagen, für den.
Ich glaube, es würde sich für mich nicht richtig anfühlen, das zu probieren, weil ich es nicht angemessen wiedergeben kann.
Mhm.
Und es es wird mir, glaube ich, auch nichts geben, weil ich halt die Gefühle dadurch ja auch nicht spüren kann.
Ja, ja,
okay. Also ich kann mich ja in die Gefühle auch nicht reinfühlen, weil ich keinerlei Verständnis davon habe. Und dann wäre es ein sehr hollow Spiel davon. Und das ist, finde ich, glaube ich, für mich nicht interessant. Ich hätte aber auch das Gefühl, dass ich diesen Aspekt des Teenagertums einfach nicht korrekt wiedergeben könnte.
Ja, also ein interessanter Ansatz, in Hollow zu versuchen zu...
Zu tun, als wäre man die Sterbliche?
Genau.
Das könnte ich spielen.
Super, ja. Ja, Hollow schätze ich sehr, sehr hoch. Also ich war in meinem Teenagertum wahrscheinlich im ehesten Hollow.
Mhm.
Würde ich sagen. Ich habe einige Sachen hab ich erfolgreich vorgetäuscht, aber wahrscheinlich am ehesten Hollow.
Es wird ja auch nicht behauptet, dass die Mimikry Sachen nicht erfolgreich vortäuschen
kann. Nein, Hollow können sehr, sehr erfolgreich darin sein, am Ende dein Leben zu übernehmen, aber ja, du zu sein.
Ja.
Nee, jetzt würde ich halt The Queen sagen. Also, das ist ein Playbook, wo ich immer Spaß mit habe.
Oh ja.
Das bringt auch deine eigene NSC mit, das ist für die Spieler natürlich ein bisschen eine Herausforderung, aber generell spiele ich.
Kann man auch immer wunderbar an die Spielenden geben, oder nicht?
Kann man auch, aber ich gebe. Mein persönlicher Ansatz ist die Queen immer mit NSC-Entourage zu spielen, um halt die anderen nicht in so. Ich möchte nicht The Chosen spielen. Ich möchte nicht, dass die anderen meine Entourage sind. Ich möchte, meine NPCs halt benutzen.
Na klar, die Queen braucht NPCs, das ist klar, aber die Frage ist, wie sehr man sich als Spielleitung verpflichtet fühlt, die mit Leben zu füllen. Man kann ja Entscheidungen
setzen. Ja, die Fragen kannst du immer stellen, wie ist diese Person drauf und sowas. Und
genau.
Also das Ausgestalten, klar. Nee, aber Queen habe ich habe ich im Spiel sehr viel Spaß mit gehabt. Kann ich mich identifizieren mit, was meine zweite Pubertät angeht, wie ich die verlebe.
Yes, Queen.
Find ich immer persönlich unangenehm, tatsächlich. Okay. Die Art von Clash, weil das meine Geschlechterrepräsentation auf das ist eine Performance runterbringt. Also, weil es
Performatives hat.
Ja, genau. Es ist halt diese. Also, dadurch, dass die Verbreitung durch RuPaul's Drag Race bekommen hat, ist es halt so ein sehr. Cis-Leute performen Gender für das Publikum.
Das kenne ich nicht. Ich kenne es von anderen Orten. Und da war es dann nicht von Cis-Leuten.
Das sind halt die Nuancen. Deswegen.
Okay, das kannst du gerne rausschneiden.
Nein. Ich will dir erklären, das jetzt. Genau. Halt, wenn ihr halt sozusagen, wenn ihr mir ein Kompliment machen wollt, ist Yas Queen, wenn wir uns nicht gut kennen.
Nicht das Kompliment, das ihr wählen solltet.
Genau. Weil das heißt ja, gute Performance, die du da vorgibst zu.
Nein.
Halt Details. Auf jeden Fall, die Queen mag ich gerne. Ich habe auch den Ghost früher gerne gespielt. Eher im Sinne von, das ist das ungeliebte Playbook und deswegen als Underdog nehme ich's.
Niemand weiß, wie man es machen soll. Ich zeig euch, wie man es macht.
Ja, aber es fällt super schwer, welche zu wählen, weil alle gut sind.
Ja.
Also zumindest in den von Original-Playbooks gibt es kein schlechtes. Der Chosen war auch nicht schlecht. Da hat Design Sachen gemacht, die dem Spiel nicht ideal beigetragen haben. Aber
oder die das Spielgefühl verändert haben, aber es war trotzdem ein cooles Spiel.
Genau, es war gut Design. Genau, ich mag alle Skins in beiden Varianten. Und ja, wir haben Lieblingsmomente, die dorthin gefragt wurde. Wortschuss haben wir schon beantwortet. Ja, geht.
Ich habe beide schon beantwortet.
Einige. Ich hatte also auch wieder super viel. Ich könnte es zu jedem Skin Lieblingsmoment nennen.
Ja, Vito.
Weil beim Ghost war es einmal ein Röntgenbild zu Fotobomben.
Ich glaube, beim Vampir war es bei mir, dass ich aus Versehen einen Kult gegründet habe, der meinen Charakter verehrt hat. Und damit zu interagieren, das war sehr schön.
Mit der Queen hatte ich mal eine nicht-binäre Queen gespielt. Die ganze Gang waren alle so vage irgendwo zwischen Butch und Hartfarm so angesiedelt, hatten alle kurze Haare und waren halt eben alle nicht notwendig zum Geschlecht zuzuordnen, aber irgendwie Hardcore. Und sind dann, also ich hatte halt da sehr viel aus verschiedenen Ästhetiken zusammengeschmissen, von Synanon, einem Drogenausstiegsprogramm, das zur Sekte geworden ist, über eben die halt Hardcore Straight-Edge-Ästhetik zu halt Butch-Ästhetik und viel mit der Ästhetik und Verzicht gespielt. Sowohl Stone-Butches als auch Synanon als auch Straight-Edge sind ja Sachen, die Verzicht haben. Ich habe dann eben praktisch das als mal den Kern meiner Queen genommen. Und die Anfangsszene war auf jeden Fall, wo ich auch Needle Drop hatte, also wo praktisch ein Lied in der Szene mehr oder weniger angespielt oder genannt wurde, nämlich The Big Takeover von The Bad Brains, einer schwarzen Hardcore-Band. Die kann man sich auch mal anhören, verlinke ich. Auf jeden Fall sind sie in die Party reingekommen, haben angefangen, sofort gewaltsam zu tanzen, Leuten halt Zigaretten und Bierflaschen aus der Hand zu schlagen, weil sie nicht wollen, dass die Leute halt Drogen nehmen. Also direkt dem Raum die eigenen Regeln aufgedrängt. Und auch wenn vielleicht nachvollziehbar, einfach komplett gewaltsam verhalten. Man hat eine Gang und man tritt damit auf, Szene, die halt auch die Stärken der Queen-Maske in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Die Kampagne hatte sowieso mehrere coole Needle Drops. Wir hatten auch einen Selki, der gesungen hat, und dann hatten wir so ein keltisches Lied, das er lief an der Szene. Und am Ende hatten wir den Vampir und Queen haben ihre Kräfte vereint und gehen nebeneinander durch die Highschool-Gänge in der Zeitlupe. Und, genau, und Peaches Boys Wanna Be Her lief. Ja. Sehr, sehr, sehr großartige Kampagne auf jeden Fall. Die nächsten Fragen kommen auf von jemandem, mit dem ich schon nicht in der Kampagne, aber in anderen Kampagnen sehr, sehr gut Monster Hearts gespielt habe, nämlich Gerrit Renninghaus.
Und die erste Frage war, geht die deutsche Fassung auf deutsche Schulkultur im Gegensatz zur American High School ein? Und die Antwort ist darauf nein. Denn es handelt sich um eine ziemlich direkte Übersetzung.
Genau, es gibt nicht super viel. Es gibt, ich habe jetzt beim Durchscrollen einen Kasten gesehen, der einen amerikanischen Umstand erklärt.
Genau,
also einfach so kulturelle Kästen, wie halt beim Anime-Untertitel, wo drin steht. Was bedeutet das so?
Genau, also so ein bisschen, man kriegt in der deutschen Übersetzung ein bisschen Input mit, zum, wie man Sachen zu deuten hat oder wie man Sachen einfließen lassen kann. Aber ich denke, wir kennen auch eigentlich alle so ein bisschen Highschool-Filme und das reicht schon.
Ja, genau.
Man kann auch mit Klischee spielen. Warum nicht?
Genau. Also es bleibt eher nah bei dem, was Monster Hearts ist und zieht sich aus der Gesamtkultur. Wir haben Highschool vermittelt bekommen durch Filme, das Klischee von Highschool. Dann die nächste Frage von ihm ist, gibt es Content Warnings für die Skins? In der englischen Fassung weißt du es nicht. Und
auch in der deutschen Fassung gibt es die nicht. Und die Frage ist insoweit berechtigt, als dass manche Skins quasi über Konsent zwingend hinweggehen.
Es gibt Elemente, die eingebracht werden. Keiner tut das zwingend, man kann immer den Move nicht wählen.
Ja, aber es gibt schon welche, die der Vampir gerade hat sehr viele Moves, die sehr.
Ja, hat einen hypnotischen Move, mit dem halt Leute dazu gezwungen werden können, Dinge zu tun.
Ja.
Das greift halt in die Agency ein von Figuren.
Ja.
Kann halt sehr manipulativ und unangenehm sein, so ein Vampir. Also, was halt einfach so mitkommt mit dem Ding, genau wie halt beim Ghoul automatische Sucht mitkommt.
Und der Werwolf hat automatisch gewaltsame Tendenzen.
Genau, und wenn man diesen Aspekt nicht will, dann ist also was wie, wenn du keine Sucht im Spiel haben willst, nimm den Ghoul raus. So.
Genau, und das kann man machen, prinzipiell ja, aber es gibt eben keine Warnung für jeden einzelnen Charakter, was
er tut. Genau, es wäre eine sinnvolle Erweiterung, wäre eventuell sogar auch was als Fanwerk nicht mal verkehrt ist, zusammenzustellen und als einfach Dokument, das man
dazu geben kann.
Ja, genau. Zu Layout noch so ist sicherlich ein würdiges Unterfangen, würde ich sagen.
Ja. Aber es gibt eben auch ein ganzes Kapitel über Safety im Spiel.
Genau, wir haben es schon erwähnt. Also ich würde Monster Hearts mit Inhaltswarnung spielen, bevor man die Skins aussucht. Eventuell sogar, wenn man länger spielt und die in den Raum hat, über Lines und Veils sprechen, nachdem man dann die Skins anpassen kann. Aber ich sehe natürlich, wo es hilfreich sein kann, zu sagen, wenn das eure Lines sind, Dann
müssen diese Skins, müssen diese Masken raus.
Genau.
Denn die Sache ist, bevor man sich die überhaupt ansieht, bekommt man die Inhaltswarnung und muss man sie bekommen. Und wenn man dann schon, eigentlich sollte man, bevor man die Masken überhaupt zu Gesicht bekommt, als unbedarfter Spielender, müsste man da schon genug Inhaltswarnung bekommen haben, um sagen zu können, ich habe da eine Line.
Ja, oder ist es generell nicht mein Spiel oder ansonsten. Es fällt wahrscheinlich auf, wenn man sich die Moves anguckt bei den.
Ja.
Aber ja, ich sage, es fällt nicht auf, wenn man den Vampir nur am Text vorliest, sondern es fällt mehr auf, wenn man die Moves ansieht. Wenn man sich nicht die Moves bei allen durchliest, einfach aus Interesse der Zeit, dann kann es an den Tisch fallen. Da, ja, wie gesagt, ich sehe es für sinnvoll, aber der Aufbau der Masken ist genau wie der des Skins im Englischen. Das heißt, es ist einfach eine Übersetzung und da sind keine neuen Teile hinzugekommen in diesem Sinne. Aber wir erkennen, woher die Frage kommt und ein guter Punkt von Gerrit, den man eventuell halt aus der Community beheben kann. Oder erweitern. Also beheben. Es ist ja nicht notwendigerweise ein Fehler, es wäre ein Werkzeug, das für manche Gruppen hilfreich ist, gerade im Roadshot-Kontext.
Genau, ansonsten prinzipiell, gerade wenn man mit mehr als ein paar Stunden da dran geht, sollte man sich ja sowieso die Zeit nehmen, vorher über sowas zu sprechen. Und dann sollte es auf jeden Fall zur Sprache kommen.
Und man hat die Gelegenheit, auch die Masken alle durchzulesen und zu sehen, okay, das wäre mir nicht lieb,
wenn das vorkommt.
Oder wenn du diesen Charakter nimmst, dann nimm bitte nicht diesen Move. So.
Genau.
Oder wenn du beim Ghoul auftritt, das ist ja auch wieder eine Frage. So. Bitte halte den die Sucht auf der Metaphernebene so. Mhm. Nimm nicht Drogen oder Pillen als Sucht, sondern nimm halt Fleisch, dass du Fleisch essen willst oder dass du Thrills brauchst. Das ist halt nicht, das sind halt einfach unterschiedliche Arten von.
Von Sucht, die man reingeben kann.
Genau, das ist auch wieder die Frage, ist halt die Nähe. Also wie sehr ist halt das Symbol? Nimmt man halt die Sucht als was über das Monströse, dass ein Ghoul, der ist Fleisch, verwendet wird, oder nimmt man, das ist tatsächlich die Sucht und wir nehmen das Playbook des Ghouls, was abzubilden.
Ja.
Und er überlebt halt Dinge, die andere nicht überleben, im Sinne von, das ist halt ja noch nie eine Überdosis, nach jeder Überdosis wieder aufgestanden. Genau. Und
da kann man eben auch Nuancen ziehen und da kann man auch, wenn man sagt, hier ist eine Grenze für mich, das kann ich nicht, möchte ich im Spiel nicht haben, einfach sagen, nimm bestimmte Moves nicht oder nimmt bestimmte Masken nicht und nimmt die einfach raus. Ersetzt sie eventuell durch andere.
Genau, und ja, noch eine weitere Frage von auch Gerrits Reininghaus wieder, die direkt das aufgreift, wie direkt und aufgreifen können, würde ich sagen, ist ein, ich, das ist mehr eine Anmerkung, ich würde ja gerne mal Monster Hearts spielen, so dass alles übernatürlich die Metapher bleibt, die es eigentlich ist. Also Urban ohne Fantasy. Persönlich finde ich die Fantasy-Sachen weniger spannend als die metaphorischen Aspekte. Kann das klappen?
Und wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Mhm. Und wir versuchen die mal kurz zusammenzufassen, weil das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Aber wir haben da eine ganz spezielle Befürchtung. Man kann natürlich den ganzen Fantasy-Aspekt, den ganzen magischen Kram rausnehmen. Dann hat man aber auch die Symbolebene nicht mehr, die das erfüllt. Und man spielt keine Teenager, die auch Monster sind, sondern man spielt monströse, toxische Teenager. Punkt. Die verhalten sich dann monströs, toxisch zueinander, ohne die Begründung zu haben, dass sie Monster sind, ohne aus irgend...
Es wird halt, ja, man kann es überhöhen, aber wie gesagt, halt, Hazard's World durch Musicaltum und, Also ich glaube, der, zumindest magischer Realismus ist notwendig, damit alle Skins funktionieren.
Ja, also viele Skins müsste man umschreiben, ja, weil einige Moves doch sehr klar magisch sind.
Ja, also gar nicht so viele sind notwendigerweise, aber ich sage, der Geist, Vampir und Hexe,
da
hapert es so.
Ja.
Also es kommt zum Rumpeln bei manchen Sachen.
Und man muss halt auch sagen, den Werwolf, ohne den Werwolf zu spielen, sondern nur als, dann hast du halt jemanden, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Einfach so. Ja, das kann man spielen, aber ich hätte die Befürchtung, dass die Metapher einfach komplett verloren geht. Mhm. Also, dass die Metapher nur funktioniert, weil das Übernatürliche da ist. Weil du eben Queerness und Anderssein durch das Übernatürliche simulierst und darstellst.
Und eben vor allen Dingen die, wie es als monströs gesehen wird, hast ja. Und sonst hast du halt einfach, die zufällig auch queer sind.
Genau, du hast dann, oh ja, das ist ein, der wird anders, als anders gesehen oder als komisch angesehen, weil es ein Gewalttäter ist. Wir versuchen fernhändig zu bleiben, weil es ein Gewalttäter ist. Und, oh, der ist auch noch queer. Ich weiß nicht, ob das Bild ist, was man spielen möchte.
Ja, was sagt man über queere Menschen aus, wenn sie alle halt sozusagen auf, ja gut, bei Monster hat's, man spielt oft eben unangenehme Figuren. Mhm. Oder Figuren, die halt in der Story cool sind, aber die man im Leben nie begegnet wollen würde. Und es gibt halt sowohl eine Begründung für Riverdale als auch für Sabrina, um halt wieder in diesen Archie-Comics-Serien zu bleiben.
Ja.
Und beides funktioniert auch auf seine Art. Und beides ist griffig und beides stellt halt überhöhte Figuren dar. Aber ich glaube, es ist halt schwieriger, Monster Hearts eben, wenn man das Queer-Thema zentriert.
Aber den Fantasy-Aspekt rausstreicht?
Ja, ich glaube, das Symbol ist halt durchaus hilfreich, um viele Themen auch ansprechen zu können, die unangenehm sind. Eben dieses Manipulative. Wenn das ein Vampir ist und da Vampirkräfte hinterstehen, natürlich sind die genauso manipulativ und das ist genauso toxisch. Aber es gibt dir eine Möglichkeit, das auch, ich sag mal, zu besprechen, ohne...
Ja, das ist halt nur so ein manipulativer Typ. Genau. Nein, das ist halt ein Vampir, das sind seine magischen Kräfte. Das ist halt was anderes.
Ja, genau.
Also ich denke, man würde eben auch schnell bei Figuren landen, die queer sind und in den Rollen stecken, in denen sie von der Gesellschaft gesehen werden, weil sie queer sind. Ohne, dass es eine Metapher ist.
Ja, genau. Ohne, dass es ihnen irgendwie einen übernatürlichen Aspekt gibt oder irgendeinen, ja, halt auch einen Bonus, einen Zugang zu irgendeiner, bis zu einem gewissen Grad magischen oder mystischen Welt. Es gibt keinen tieferen Einblick in die Wahrheit über die Welt, weil die Wahrheit, dass es eben übernatürliche Wesen, Monster gibt, ist halt keine, die notwendigerweise Monster Hearts der gesamten Welt bekannt. Es ist halt kein Urban Fantasy Ding im Sinne von, wie man das meistens spielt. Es wird keine Aussage getroffen, aber in den meisten Fällen nehmen wir einfach davon an, dass die große Gesellschaft nichts von Monstern weiß,
mhm,
oder es bestenfalls ahnt und sie fürchtet. Und die eben im Verborgenen unterwegs sind, weil Klaus und sowas. Und die Monster untereinander eben auch dadurch eine Verbindung haben. Nicht nur, dass sie Queerness teilen, sondern dieser Aspekt von queerer Community, egal wie du queer bist, andere Leute, die queer sind, verstehen dich bis zu einem gewissen Grad auch.
Ja.
Und
sie verstehen zumindest, wie du dich anders fühlst.
Genau, und dieser Teil, dass du eben eine tiefere Wahrheit dahinter steckt, geht, wenn du die Symbolebenen rausnimmst, verloren und das übernatürlich rausnimmst. Mhm. Und natürlich kann man das alles wiederherstellen, indem man drumherum hackt, aber einfach Rules as written, das Ding spielen und einfach sagen, ja, die sind halt, der Vampir ist nicht mal symbolischer Vampir, ist einfach ein, dieser manipulative Mensch, der sozusagen von der Energie anderer Leute lebt. Mhm. Und die ausnutzt.
Der Werwolf ist einfach jemand, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Der Ghoul ist einfach ein Drogenabhängiger.
Genau, der Mortal möchte ausgenutzt werden. Und
ist dadurch manipulativ auf ihre Weise.
Genau, es sind halt, ja, also Mortal verändert sich nicht mal, aber es ist eben auch was anderes als dadurch, wenn alle.
Mhm.
Also ich glaube, es verliert mehr, als es gewinnt dadurch, aber es ist ein Experiment, das man natürlich probieren kann. Also manchmal ist die Symbolebene auch, ermöglicht einen, über Sachen zu sprechen, ohne direkt zu retraumatisieren, bis zu einem gewissen Grad auch.
Mhm.
Also ja, es gibt halt unterschiedliche Arten von Konsensverletzungen und Bullying, die man nicht direkt konfrontieren möchte, sondern eben durch die Metapher. Und das ist auch ein Wert von Monsters, dass du eben, wenn du halt von einem Rudel Werwölfe verstoßen wirst, ist was anderes, als wenn das irgendwie eine Familie tut.
Weil du dich geoutet hast.
Genau. Und der Vampir ist halt eine alte Metapher für sexuelle Übergriffigkeit.
Mhm.
Und Blut trinken ist durchaus was anderes, als sexuelle Gewalt onscreen zu beschreiben, auch wenn es symbolisch
dafür
stehen kann. Genau. Das sind halt Techniken, die du hast und die du nutzen kannst, die dir verloren gehen, wenn du die Metapher rausnimmst.
Ja.
Und ja, natürlich, wenn man jetzt bei Teenager-Serien bleibt, eine super problematische für mich ist 13 Reasons Why. Weil die hat halt den Werther-Effekt voll ausgenutzt. Also dass wenn man über selbstverletzendes Verhalten und Suizid offen spricht und das idealisiert, dass Leute, die sowieso gerade in so einer Phase sind, für die dazu neigen, Anreiz bekommen können, danach zu handeln, bevor er nicht da gewesen wäre.
Genau. Oder der vorher schwächer gewesen wäre,
ja.
So dass sie es vielleicht nicht getan hätten.
Genau, du schaffst halt praktisch ein Medium, das wenn Leute es in der falschen Lebensphase konsumieren, gefährlich werden kann.
Ja, und warum heißt es Werther-Effekt? Literarische Bildung 101. Das Goethe-Buch Die Leiden des jungen Werther hatte denselben Effekt und hat zu einer Selbstmordwelle geführt, weil es wird übrigens in der Schule gelesen. Es hat den Effekt heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Es war damals in seiner Zeit eingebettet, hat es soziale Probleme dargestellt, die es gab, und hat diese romantisiert und den selbstverletzendes Verhalten und Suizid ebenfalls. Und hatte zur Folge, dass sich viele Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befunden haben, animiert gefühlt haben, sich zum Teil auf dieselbe Weise zu töten wie der Protagonist.
Ja.
Und hat eine Suizidwelle ausgelöst.
Mhm.
Seitdem heißt das der Werther-Effekt, oder es wurde danach benannt, der Werther-Effekt, und funktioniert weiterhin. Und da die Rückfrage, möchte man sowas spielen?
Ohne jetzt vorzuwerfen, dass das Rollenspielrunde notwendigerweise das tun, dass es automatisch wäre, aber eben einfach bedenken, welche auf einer Symbolebene auch besser abgebildet sind oder wo eine Symbolebene der Sicherheit dient.
Und wo eine Symbolebene einfach eine Sinnhaftigkeit hat, dass man gleichzeitig Dinge besprechen kann, ohne Traumatisierung oder Retraumatisierung auszulösen oder Unsicherheiten zutage zu holen.
Ja, oder ein Nachgespräch über die Runde halt ist halt noch ein anderer Rahmen als die Story selber.
Mhm, ja.
Genau. Viele Fragen von Gerrit. Wir haben auch einige nicht beantwortet, die halt einfach eher an System Matters hätten gerichtet werden sollen. Und vielleicht finden wir es nochmal die Gelegenheit. Ansonsten, ja, wie gesagt, die haben auch einen eigenen Podcast. und Cypher hat auch viele Fragen gestellt, da haben wir noch ein paar von aufgreifen. Wie ist in eurer Runde so das Verhältnis vom SL-erdachten Plot versus von den SCs entwickeltes Chaos? Und als Beispiel wird gegeben von Cypher, unser Höhepunkt war die Runde, wo sich die Einmischung des SL auf Schülerin möchte Leitung der Schülerzeitung abgeben und sucht neue, beschränkte 4+ Stunden Spiel. Also manchmal reicht ein Anstoß und dann
geht alles von alleine.
Ja, die Moves snowballen auch ganz gut. Also das ist ein Lawineneffekt, weil ein Move führt zum nächsten. Das ist da gut drin.
Absolut. Meine Antwort darauf ist ja und ja. Also oft ist es wirklich kollaborativ im Sinne von, dass man es gemeinsam macht. Also dass wirklich auch Lawineneffekt, aber auch hin und her gespielt wird zwischen.
Genau, ich sehe die Spielleitung auch einfach mit einer Rolle, das mit, also ja, also so einen Anschluss zu geben, ist ein wichtiger Punkt.
Und den Schneeball am Rollen zu halten.
Ja, und Figuren halt auch einzuführen, zu leiten und ja, ich sage kollaborativ zwischen allen Beteiligten.
Hm.
Ich habe selten einen festen Plot. Ich habe oft eine Setting-Idee oder irgendwie ein Problem, das man reinbringen kann, wenn was passiert, aber ich gehe nicht mit einer Flowchart oder was auch immer ran.
Ja, also tatsächlich, es gibt ja vorgefertigte Settings. Ob es die im Deutschen geben wird, wissen wir noch gar nicht, aber im Englischen gibt es da einige. Aber wir sind nicht so die Zielgruppe tatsächlich, weil wir die uns mal angesehen haben und dann nie verwendet haben.
Genau, wir haben einfach, ja, so ist es aufgebaut. Ach cool, ja, wir haben es nie wirklich gebraucht. So. Also wir spielen einfach wir spielen einfach mit unserem, ich sag mal, Popkulturwissen und Ideen, die wir halt einfach hatten.
Mhm.
Und auch einfach im kollaborativen Weltenbau. Das heißt, wir fertigen wenig vor. Es ist auch nicht rein, die Spielenden tun Dinge und die Spieler verwalten, sondern es ist ein kollaborativer Prozess.
Ja. Noch eine Frage war, wie oft wechseln in euren Runden Beziehungskonstellationen? Und das ist, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich.
Ja, mal so. Ich hatte jetzt selten so das Ride or Die, wir sind ein monogames Paar und
Das durch. Genau, also eher fluide. Auch Polykonstellationen waren schon möglich, sind schon vorgekommen. Das ist halt einfach, was sich so ergibt, das sieht man dann im Spiel. Ich glaube, Monogamie, wenn dann sehr seriell.
Und weiter geht's mit den Cypher-Fragen. Wie explizit werdet ihr, was Sexualität angeht?
Und ich glaube, wir hatten da schon öfter mal im Podcast auch drüber gesprochen, dass sehr oft, sobald es wirklich an die Sexualität geht, ziehen wir ein Veil. Und das mache ich bei Monster Hearts nicht anders. Manchmal geht man da ein bisschen mehr in Details, wenn es eben regeltechnisch relevant wird, also wenn es auf irgendwelche Moves bezieht. Aber oft veilt man das auch weg.
Ja, ich gehe halt eher in Schlaglichter, als so lange die Szene zu beschreiben. Und für mich ist diese Dynamik und das Erleben halt, wie die Charaktere sich aber fühlen, wichtiger als irgendwie Blow-by-Blow von jetzt irgendwie, welche Praktiken macht ihr jetzt konkret?
Genau, und dafür muss man eben auch nicht Details beschreiben, sondern so ein einfach ein Gefühl wiedergeben, was im Prinzip so, was würde man im Gespräch hinterher darüber sagen, einer sehr vertrauten Person?
Ja, so. Oder? Manchmal ist aber auch das Innenleben wichtig oder halt so. Also die Frage, wer ist top, wer ist bottom? Kann man halt auch stellen, ohne jetzt zu beschreiben.
Und in die Detailbeschreibung zu gehen, genau. Das heißt nicht, dass das immer so gespielt wird. Also da mögen das andere ganz anders handhaben und in die Vollen gehen, aber ich habe es noch nicht so erlebt.
Genau. Die Sexmoves sind für mich auch nicht notwendigerweise. Also mehr ein weiteres Drama, weitere Storypunkte als jetzt eine Szene, die ich persönlich erotisch finden möchte.
Ja, genau. Also ich persönlich habe wenig Erotik am Rollenspieltisch.
Dann die letzte Frage von Cypher. Wie oft werden bei euch Strings und Moves gezückt? Gerade das vergessen wir öfter, was dann blöd ist, weil Teil des Systems ohne erworbene Strings nicht funktionieren.
Und das ist korrekt. Ich glaube, da geht so ein bisschen die Rolle der Spielleitung rein.
Ja.
Mit, also jeder kann daran erinnern. Aber man sollte tatsächlich, das sollte man nicht vergessen.
Ja, gut, wenn ein Move greift, kann man immer mal darauf hinweisen, dass wir greifen Move. Und also bei uns ist der Flow immer bestehen geblieben, was Moves angeht.
Mhm. Und auch was die Strings angeht.
Genau.
Also die Fäden, die zu erhalten, da muss man teilweise eben dran denken.
Ja, ist eher die einzusetzen. Also ich erinnere Leute mehr daran, du könntest auch Strings einsetzen.
Mhm.
Oder du kannst auch dem jetzt, anstatt jetzt, es gibt keinen Überreden-Move, aber du kannst Strings verwenden, um Abenteuerpunkte anzubieten, damit die Person das macht. Manipuliere sie doch dadurch. Das sind halt Sachen, die ich erinnere oft als SL, weil sie nicht so explizit auf dem Charakterbogen stehen.
Mhm.
Also sie stehen halt bei den Moves dabei.
Genau, sie stehen bei den Moves dabei, dass du es machen kannst und alles. Also, theoretisch ist es einem bewusst, aber im Spielflow sind das Sachen, die man gerne mal vergisst. Das ist verständlich. Und da ist es dann nicht schlecht, wenn jemand, der mit den Regeln gut vertraut ist, da öfter mal dran erinnert und das ist durchaus öfter mal die Spielleitung im Zweifel.
Genau, also bei uns ist es aber eher nicht, dass die Strings ausgehen, sondern eher, dass sie sich stapeln.
Ja, man sammelt sie und vergisst sie einzusetzen oder traut sich nicht, sie einzusetzen, was Blödsinn ist.
Genau, einfach.
Man kriegt ja wieder neue.
Genau, einfach reinhauen. Und Tipp dabei, druckt euch die Basic Moves, also die Spielzüge, die für alle zur Verfügung stehen, in Anzahl der Spielenden plus Spielleitung aus und verteilt sie. Ja. Es ist einfach hilfreich, wenn alle einen Blick drauf haben.
Genau. Oder wenn man online spielt, eben eine Seite einrichten, da gibt es auch garantiert schon welche für. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen bald schon welche gibt, bestimmt. Dass das einfach jeder vor Augen hat. Dass man da eine Webseite hat oder sich ein Dokument fertig macht. Dass man die Seiten aus dem Regelbuch kopiert oder so. Dass man das einfach vor Augen hat, dann vergisst man sie auch weniger.
Ja.
Und dann weiß man auch, wenn man dran ist und einem gesagt wird, mach doch mal den Spielzug, bla bla bla, dass man auch nicht ins Schleudern gerät und weil wie ging der nochmal, was waren nochmal meine Optionen, dass man es einfach vor sich liegen hat und auf einen Blick sehen kann. So viele sind es nicht.
Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Praxistipp und wir könnten noch ewig über uns da reden. Also,
ja.
Und sagt uns, also wir haben jetzt hier halt sehr viel Feedback bekommen, wir können, habe ich alle Fragen gesagt, nicht unterbringen können, einfach wegen, für manche nicht die Leute sind, die
es beantworten können.
Genau, aber einfach dadurch, dass so viele sich gemeldet haben und das Interesse offenbar da ist, sagt uns gerne, gebt uns Feedback, wenn ihr wollt, dass wir mehr Monster-Hass-Dinge machen. Wir haben halt ja schon eigene Sendungen über DSA gemacht, also über spezielle DSA-Themen. Und wir können halt auch mit Monster Hearts in genau demselben Detaillevel reden, wenn das gewollt ist. Und sind auch beide in dem Spiel sehr firm. Also wir freuen uns über euer Feedback dahingehend. Auch, also sowohl als wir wollen nicht noch mehr Monster Hearts, aber behaltet es auf dem Level, wo es vorher ist. Oder macht es gerne.
Geht mehr in die Tiefe. Ich möchte mehr wissen über dieses Thema.
Ja, genau.
Wir sind dafür alles offen.
Genau. Und auch weiteres Feedback ist uns immer willkommen zu diesem Thema und allgemein natürlich in den Kommentarspalten und sozialen Medien, wo wir posten. Da findet ihr uns auf Twitter, FatLife und Facebook als Nerd ist ihr Hobby. Wir haben natürlich bei jeder Episode auf nerdistyourhobby.de eine eigene Kommentarspalte. Ihr könnt uns E-Mails schreiben unter nerdistyourhobby@gmail.com. All das gute Möglichkeiten, uns Feedback zu hinterlassen. Wenn ihr uns helfen wollt, dann abonniert. Und damit helft euch auch selber, weil ihr verpasst keine Folgen mehr. Unseren Podcast auf dem Aggregator eurer Wahl. Und gerade wenn ihr bei iTunes unterwegs seid, 5-Sterne-Rating und sogar einen Kommentar, eine Rezension hilft wirklich, um mehr Leuten unseren Podcast bekannt zu machen. Wir waren letztens mal wieder Platz 2 der Spiele-Podcasts. Das liegt halt auch daran, dass an dem Tag Leute Sternewertung gegeben haben. Sowas, da schießt man in den Charts hoch, Leute sehen einen und uns persönlich hilft das, weil wir machen ja nicht, ist für nichts anderes als Publikum gerade hier. Also wir
genau. Wir wollen euch einen Gefallen tun, uns reden zu hören.
Ja, wie gesagt, die Queen.
Ja, die Queen. Ein Playbook, das wir beide gerne spielen, ihr wisst warum.
Genau, ihr gehört alle zu unserer Gang. Shoutouts sind auf jeden Fall wichtig und zu helfen sind zum einen natürlich ein Shoutout an System Matters. Die sind nicht nur ein Podcast, der hörenswert ist, sondern eben auch ein Verlag, der Monster Hearts übersetzt und rausbringt. Und gerade läuft die Vorbestellungsaktion und wenn sie Erfolg hat, wird Monster Hearts gedruckt. Wenn sie viel Erfolg hat, gibt es Zusatzmaterial. Wir wollen beides und deswegen...
Ja. Nehmt alle teil, wenn ihr es noch rechtzeitig hört, ansonsten könnt ihr hoffentlich einfach das Buch kaufen.
Genau. Ich denke, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es klappt und ich denke auch, dass es sich lohnt, das Buch zu kaufen und wir haben es auch getan. Also ich zumindest habe schon bereits mein Geld überwiesen.
Ich noch nicht, aber ich werde mir auch noch eine Ausgabe neben meinem Belegexemplar zulegen.
Yay. Genau, Monster Hearts. Das ist auf jeden Fall was wir euch verlinken. Dann bin ich demnächst bei Hinter dem Auge zu Gast, DSA-Podcast, wieder DSA-Themen. Da spreche ich über Diversity und Sensitivity in DSA. Der Livestream dazu wird schon gelaufen sein, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, aber ich verlinke es euch. Und zu guter Letzt würde ich auch einen weiteren Podcast empfehlen, der sehr gut zum Teenager-Thema passt.
Mhm. Selbst ich höre ihn und das will viel heißen. Ich bin im Podcast häufiger schaffend als hörend, aber der hat mich auch gekriegt.
Ja, This Ends at Prom ist der Podcast, englischsprachig. Und es geht darum, dass eine Cis-Frau ihrer Trans-Ehefrau erzählt, was es an coolen Teenager-Filmen gibt. Sie gucken die zusammen und sprechen danach drüber. Und eben aus den unterschiedlichen Jugenderlebnissen.
Ja, und ich finde es ein wirklich einen coolen Ansatz und die Folgen sind auch wirklich hörenswert.
Ja, Perspektive offensichtlich queer in dieser Konstellation.
Ja, maybe. Vielleicht. Möglicherweise. Könnte sein.
Genau. Hört auf jeden Fall rein.
In diesem Sinne, stop trying to make fetch happen. Und willkommen in deinem neuen Leben.